Hallo, Sie hören Zärtlichkeiten im Ohr, der Podcast von So geht Sächsisch mit Cordula Zwischenfisch und Ines Fleiver, bekannt von der bekannten Band Zärtlichkeiten mit Freunden, aufgenommen im Keller der Burg Stolpen. Heute zu Gast
Steffen Lukas.
Ich freue mich ein bisschen, wirklich.
Ja, auch. Herzlich willkommen.
Ja, ich habe es auch gefunden und es ist schön bei euch.
Ja, ist dir der Abstieg leicht gefallen hier runter?
Ja, ich bin doch aus Eisen. Ich bin ja sportlich.
Ja, willkommen auf der Burg Stolpen.
In der Burg Stolpen. Unter der Burg Stolpen.
Richtig.
Steffen, ist es wahr, dass du in Chemnitz aufgewachsen bist, als Roadie gearbeitet hast, dein Lieblingstier die Hufeisennase ist, du einen Medienpreis der Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund hast, du Platin für 1 Million verkaufte Platten besitzt und eine kleine Firma hast, die bundesweit Lakritze vertreibt?
Lakritze? Das weiß ich nicht. Also hat alles gestimmt.
Ja.
Also sagen wir mal fast alles. Dieser Medienpreis der Deutschen Polizeigewerkschaft, der gehört Opa Unger.
Ah ja.
Den habe ich nicht, sondern den hat Opa Unger verliehen bekommen.
Ja.
Da hängt bei mir zu Hause im Flur ein Teller, so ein Porzellanteller, da steht das drauf. Da war ich sogar eingeladen, weil ich mal als Opa Unger die Polizei verarscht habe am Telefon und das fanden die so witzig. Da haben die gedacht, dem geben wir jetzt einen Preis.
Ja.
Ich musste da auch in Dresden, im Ballhaus Watzke, glaube ich, musste ich eine Rede halten dann da vorne.
Als Opa Unger?
Als Opa Unger war ich verkleidet, habe ich mir einen Bart angeklebt und die Stimme verstellt.
Ja.
Und dann saßen die dort alle in Uniform und dort sind auch irgendwie ganz viele Auszeichnungen verteilt worden an Polizisten und ich habe diesen Medienpreis bekommen dort.
Und den gibt's immer oder haben sie den nur erfunden, um Opa Unger mal einen Preis zu geben als kleines Dankeschön fürs Verarschen?
Ich glaube, den gibt's immer. Den gibt's immer, ja. Den hat auch damals die Moderatorin von Kripo Live bekommen, erinnere ich mich, in demselben Jahr.
Das hat meine Oma gern geguckt. Hm. Die hat aber gesagt, Polizei Live.
Ich gucke das übrigens sehr, sehr gerne sowas.
Ja.
Also Kripo Live, auch Aktenzeichen XY. Aber ich muss zugeben, ich bin dann richtig ängstlich. Ich habe dann, wenn ich das gucke, traue ich mich nicht nochmal zur Mülltonne raus.
Weil du denkst, der Axtmörder
ist
bei dir im Viertel.
Wenn man sieht, dass das Verbrechen so nah ist, dann denkt man, das könnte auch jetzt, der Zufall könnte zuschlagen.
Da muss man dann als Gegenpol vielleicht Jutem gucken oder so.
Ja, ich grusel mich jedenfalls regelmäßig.
Jutem wäre gut, dann geht man vielleicht wieder raus an die Tür.
Ja.
Gibt es nicht mehr Jutem, wer mit wem?
Ist eigentlich schade.
Hatten wir im Radio mal eine Sendereihe, die hieß Jutem, wer und warum?
Ah ja.
Und da habe ich immer ganz komische, auch entmenschte Kreaturen gespielt, die auf Partnersuche waren.
Mhm. Ja. Mhm. Das kannst du gut, oder?
Ich habe einfach immer nur, ich habe mich immer nur fallen lassen.
Ich wollte nochmal fragen, das mit der Lakritze, das ist stimmt nicht.
Ich habe es noch gar nicht verstanden. Also weil ich auch gar keine Lakritze esse gerne. Also deshalb bin ich jetzt auch so.
Ja, also du hast gar nicht.
Ich bin beteiligt an einer Firma, die Lakritze verkauft. Wer hat denn dir das erzählt?
Das habe ich mir ausgedacht.
Ach so.
Aber das stimmt nicht. Warum denn nicht? Warum
hast du dir das ausgedacht?
Eine Firma, die Lakritze vertreibt.
Wie nennt man denn das? Das nennt man passives Einkommen, oder? Wo man nichts machen muss und einfach verdient.
Ja. Mhm.
Aber ich bin der Lakritze nicht so nah. Also
deswegen, da fällt es dir ja dann auch leicht, die Lakritze zu veräußern und in die Welt zu verschiffen.
Aber das ist wirklich eine Idee.
Ja.
Jetzt noch nicht eine gute Idee, aber es ist schon mal eine Idee.
Was würdest du denn lieber verkaufen?
Ich hätte, glaube ich, gerne einen Foodtruck, wo es nur Fisch und Chips gibt.
Aha.
Weil ich liebe Fisch und Chips und das gibt es ja wirklich im Grunde genommen nur in Großbritannien so richtig in echt, wo sie dir auch so ein bisschen Erbsenpüree noch dazu stellen.
Das schmeckt dir wirklich?
Mein Freund Max hat mir mal erzählt, dass das mit der Erfindung der Eisenbahn zu tun hatte. Ne, als die Eisenbahn irgendwann rollte auf Schienen, konnten die Fisch von der Küste ins Landesinnere transportieren, sodass der Fisch überall verfügbar war, sehr schnell.
Ja.
Und da haben die Briten gedacht, das ist ja klasse, dass es jetzt im Landesinneren auch Fisch gibt, nicht nur an der Küste. Und so sind die hängen geblieben auf diesem Spleen Fish and Chips.
Aha.
Und ich finde das wirklich, also so Backfisch, so ein Kabeljaufilet, und das ist ja in London zum Beispiel, ist das auch so groß, also das ist so üppig. Kriegst du zwei so eine riesen Fischfilets gebacken, dann noch ein Bier ohne Schaum bis zum Rand voll, ist einfach toll. Also
ich würde das so ab oben, ne? Mit so einem Plasterrakel.
Das kommt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, da ist gar nicht genug Kohlensäure drauf. Aber ja.
Was die Briten können, ist Bier.
Ja. Und wenn ich was verkaufen würde, also wenn ich jetzt nicht so der wäre, der ich bin, und jetzt überlegen müsste, was machst du jetzt als nächstes, dann würde ich, glaube ich, mich auf so Feste stellen, auf so Volksfeste, auch hier in der Innenstadt auf dem Markt, wenn Markttag ist und würde Fish and Chips verkaufen.
Ja, und wie hieß dein Laden dann?
Hau den Lukas oder sowas. Kabeljau den Lukas.
Das ist gut.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Aber du bist eigentlich allen bekannt als Moderator, oder? Mittlerweile in komplett Sachsen kennen dich alle.
Das weiß ich nicht, ob die mich alle kennen, aber ich bin schon ganz schön lange bei Radio PSR Moderator.
Wie viele Jahre bist du da?
Seit 1993.
30 Jahre?
Ja. Das ist auch schon jetzt langsam so ein Jubiläum, was man verschweigt.
Ja.
Also so bei 15 und 20 Jahren, da wird das noch gefeiert. Und bei 30 Jahren ist es schon, das lässt so Rückschlüsse zu, wie alt man ist.
Ja.
Und,
Das klingt schon nach Bergfest.
Ja. Und ich muss auch immer öfter erklären, warum ich dort immer noch bin. Das ist auch ganz eigenartig.
Ja?
Ja, ja. Das geht schon in die andere Richtung. Und die sagen, sag mal, ist hier nicht... Aber mir liegt es daran, dass ich wirklich relativ zeitig am Ziel meiner Träume angekommen bin. Ich wollte das wirklich immer machen. Auch als Teenager schon. Da habe ich so zu Hause im Kinderzimmer Radio gespielt. Und wenn der Carlo von Tiedemann bei NDR 2 moderiert hat, da habe ich die Lippen bewegt dazu.
Ja.
Und habe mir vorgestellt, ich bin das jetzt.
Da
hat er irgendwie Gino Ginelli mit Black Cars anmoderiert. Und wenn ich das dann lippensynchron hinbekommen habe, dann... War ich der Moderator, ja.
Ah ja.
Ja.
Das heißt, du hast deinen Kindheitstraum
richtig
erfüllt.
So, deshalb habe ich dort auch nie überlegt, ob ich jetzt sage, ich will zum Fernsehen oder sowas oder die nächste Stufe zünden. Ich habe immer gedacht, das ist doch toll. Und innerhalb des Ladens konnte ich mich auch entwickeln mit meinen Flausen im Kopf. Also das Moderator sein ist ja eher das gemäßigte und das disziplinierte Verhalten. Und ich habe noch so eine andere Seite.
Die helle Seite des Steffen Lukas.
Wo es mit Gehen lassen zu tun hat und mit auch teilweise Gebärden. Also das ist wirklich, das ist entmenscht manchmal.
Yeah.
Ja. Wenn man sagen lernt, der Schinken schmeckt gut, aber es war zu wenig. So, das ist ja dann hat viel mit Überwindung und mit Loslassen zu tun. Das liebe ich aber. Und das haben die mich machen lassen. Am Sinnlos Telefon und mit Opa Unger und Stimme verstellen und in Rollen schlüpfen. Sodass ich nie dort weg wollte.
Hm? Wie viele Rollen oder Stimmen hast du so auf der Pfanne?
Und es gab diesen Wessi, den Wilfried Mollenbrüder aus dem wunderschönen Westdeutschland, der auch immer so so einer, der automatisch über allem schwebt und auch so einen, eigentlich den hässlichen Wessi gegeben hat.
Ja.
Dann habe ich mal einen Typen aus der Verwandtschaft nachgemacht. Ja. Da war ich der Harry Werner, der Karl Markstädter Proll.
Ja.
Und ich habe da wirklich einen in der Familie früher gehabt, der war so. Und da hat gesagt, Schwester, das habe ich nachgemacht.
Aber der hat's mit Humor genommen.
Ja, ja, der war mir nicht böse.
Ja.
Und,
ja.
Und dann die Paraderolle, das ist der Opa Unger.
Aha.
Entschuldigen Sie bitte, aber können Sie ein kleines bisschen lauter den Podcast hören? Ich bin nämlich schon 84. Und diese Figur ist jetzt in die Sinnlosmärchen mitgerutscht, weil wir machen, mein Freund Max und ich, wir machen alle 14 Tage so einen Märchen-Podcast, wo wir Grimms Märchen verwurschteln. Und da hat jetzt meine alte Schildkröte mitgespielt. Und die hat auch gesagt, als jemand an ihren Panzer klopfte, können Sie ein bisschen lauter sprechen, ich bin schon 480 Jahre alt. Hat also die Stimme von Opa Unger auch in die Sinnlosmärchen geschafft.
Ja, so eine Morla.
Wie?
So eine Morla.
Ist das eine Schildkröte?
Ja, ja, aus der unendlichen Geschichte.
Ah, ja, stimmt.
Die so ganz langsam irgendwie.
Ja, ja.
Wie sagt die?
Wir wissen es.
Ja.
Aber das hast du jetzt auch schon fast so gemacht, wie Opa Unger spricht, so zweistimmig.
Ja.
Also das ist ja so eine Hauptstimme und die Kopfstimme ist noch mal drüber. Die ist, also das ist zweistimmig, wenn Sie ganz genau hinhören.
Ja, und dann hast du auch noch mit.
Ich schürze die Lippe ein bisschen, weil wenn ich die Prothese nicht drin habe, möchte ich nicht, dass alle sehen, dass ich oben keine Zähne habe.
Ja, das pfeift doch manchmal ein bisschen.
Ja.
Wollen wir mal alle so reden?
Und
jetzt wollen wir mal ein bisschen, dass sich vielleicht mal drei Opas getroffen haben hier und miteinander einen Podcast machen.
Das könnten wir auch mal machen, da reden wir aber auch mal über Mädels.
Ja, ich glaube, das wird nicht.
Denkst aber ihr nicht, macht das nicht schlecht.
Dass wir das sagen. Irgendwie auch mal hinkriegen. Man muss ein bisschen auf die Zischleute achten. Meine Oma hatte eine Freundin, das war Frau Hirsch. Gott habe sie selig. Und die hat richtig gezischt beim Sprechen. Und die hieß auch noch Frau Hirsch.
Und das aber zu imitieren ist nicht einfach. Wenn man das nämlich will, gelingt das nicht.
Ja.
Nicht. Ich kann es gar nicht.
Das ist wie wenn man pfeifen will und lachen muss.
Ja.
Das geht auch nicht.
Lippenspannung.
Richtig. Ja. Hast du auch eine Frau in petto? So bei diesen sinnlos.
Nee, ich habe so ein paar engagierte Mütter. Ja, räume dein Zimmer auf, Geronimo, sonst gibt's kein Taschengeld. Also solche habe ich. Und natürlich die Prinzessinnen aus dem Märchen, die haben so Kopfstimme. Mhm. Und wenn man das sehr, sehr, wenn man sich da in, versucht, in die, also seine eigene feminine Seite, wenn man da Zugang kriegt, dann klappt das auch.
Also das ist so, ja.
Der Unterschied ist schön, der gefällt mir.
Ja. Hast du bei den sinnlos Telefonstreichen auch mal eine Frau gespielt und das wurde dir abgekauft?
Ja, ich habe gesagt, ich bin die Ulrike Podkowski, ich bin auf der Suche nach einem Partner. Und dann haben die am anderen Ende gesagt, hier, das glauben wir Ihnen nicht, sie haben so eine tiefe Stimme, das tut mir leid, ich bin Google-Stoßerin. So. Und dann war das, ja, ich bin hier, ich habe Medikamente genommen, sagt man mir öfters, dass ich eine sehr, sehr tiefe Stimme habe. So, und dann habe ich mit dieser, natürlich habe ich auch Frauen gespielt, aber ich habe das dann nicht, ich wollte nicht, dass die so klingen.
Ja.
Sondern.
Das ist ja noch viel besser,
ja,
finde ich.
Ja. Das Spannungsfeld entstand darin, dass die blöde Fragen gestellt haben und ich dann gesagt habe, ja, das höre ich öfters. Ja. Ja, das sagt man mir öfters. Aber jetzt mal zurück zum Thema, was haben Sie denn da im Angebot?
Aha. Ja. Also ich fand das Schönste, was ich, also die lustigste Folge war für mich, als du bei PSR angerufen hast.
Ja.
Selber und die...
Wo ich noch ein Traumhaus wollte.
Genau. und die eigenen Leute verarscht hast.
Das war der Veit Malolepsi.
Ja.
Das war damals unser CVD.
Ja.
Das war so ein ganz korrekter, oder ist bestimmt heute noch ein ganz korrekter, aber ein ganz netter
Kollege. Vielleicht müssen wir kurz erklären, was CVD ist.
Der Chef vom Dienst.
Chef vom Dienst. Der also das, immer, was bei uns der Ines ist.
Ja. Und was früher bei der Armee der OVD war oder der UVD. Der Unteroffizier vom Dienst oder der Offizier vom Dienst.
Ja.
Der hat meistens bei der Armee auf so einem langen Flur vorne an der Kopfseite gesessen. Und
im Schwesternzimmer.
In sowas Ähnliches wie so einem Schwesternzimmer und dort aufgepasst.
Und sowas hatte der Veit bei euch?
Der Veit Malolepsi saß dort und hat die Beiträge abgenommen und hat so die Redakteure ermahnt, das geht auch in 1,30 und so. Das waren so die Hauptaufgaben von Chefs vom Dienst.
Ja.
Und der war am Telefon, als ich dort anrief und sage, ich habe doch da so eine Aktion gerade. Da konnte man nämlich ein Traumhaus gewinnen. Nee, und er sagte mir, das ist vorige Woche verlost worden, das Haus. Und da ging es dann los. Ich sage, wer denn noch so ein Traumhaus haben wir? Rücke das Traumhaus raus.
Oder haben Sie es vielleicht selber gewonnen?
Ich habe dem das, glaube ich, genau. Und dass er das unterschlagen hätte, habe ich dem noch vorgeworfen.
Genau. Also,
ja, das gefällt dir, oder
da,
was?
Da muss
das ist
ich,
dein Humor.
Nee, ich muss da so lachen, weil du die eigenen Leute hochgenommen hast.
Ja.
Und da hast du aus dem Nachbarraum einfach...
Ich war im Produktionsstudio, ich habe den gesehen. Ich habe den durch die Scheibe gesehen.
Ja, mit dir telefoniert.
Ja.
Ja.
Wirklich so?
Ja. Das ist ja lustig.
Das ist noch lustiger.
Ja.
Und da habt ihr 1 Million Platten verkauft von diesen Streichen?
Es gab irgendwann mal die erste Sinnlos-Telefon-CD mit 20 Telefonaten drauf.
Ja.
Und da haben wir, also der Geschäftsführer hat damals gesagt, lasst uns mal so eine Palette mit 5000 Stück hinstellen. Wenn die nicht alle werden, dann verschenken wir die unseren Werbekunden.
Mhm.
Ja, aber das Risiko gehen wir jetzt mal ein. Und das war, 2 Tage später war die Palette alle. Und die Leute haben ja damals Verrechnungschecks geschickt zu PSR. So richtig im Briefumschlag.
Ja.
Dann war der Scheck da und dann wurde die CD dafür rausgeschickt. Also diese Regionalstudios, die wir in Chemnitz, Plauen und Leipzig und Dresden hatten, die konnten ihrer normalen Arbeit auch gar nicht mehr nachgehen, weil dort Leute wie in so eine Vorstufe von einem PSR-Shop quasi dort reingeströmt sind und den Leuten dort die CDs aus den Händen gerissen haben. Die konnten dann ihre Beiträge nicht mehr machen so richtig. Und
krass.
Also das war richtig...
Das ging ab.
Das ging richtig ab.
Ja.
Und dann im Laufe der Jahre, das sind jetzt 16 Ausgaben, ist das weit über 1 Million verkaufte Einheiten.
Und gibt es dann auch Platin? Hast du irgendwo an der Wand bei dir zu Hause?
Nur so im Herzen.
Ja.
Ich habe
Platin. Kriegt man nicht automatisch von der... Ach, weil das nicht über eine Plattenfirma lief, sondern ihr das selber produziert habt.
Ich glaube, da wird irgendwie die Phono-Industrie hat da ihre eigenen Gesetze und da das nicht die richtige Plattenindustrie war, sondern wir ein eigenes Label hatten und die selbst vermarktet haben, die CDs über, damals noch über die BEP-Tankstellen und Aral-Tankstellen in Sachsen, da gab es die auch zu kaufen, wurde das nicht so gelistet. Also es gab keine richtige goldene Schallplatte dafür.
Ja.
Na, aber wenn man 1 Million verkauft hat, weiß man, dass man Platin hat. Oder
ist so, ne?
Oder damals Doppelplatin oder sowas.
Ist
aber auch nicht so wichtig.
Also nee, ja, wir haben ihn bei uns im Keller, der Doppelplatin hat.
Das hatten wir noch nie.
Und der in unserer Band Bass spielen wird.
Das muss ihn, fahr ihn doch nicht so klar
doch,
an.
Direkt, nee. Tür ins Haus. Nee, also Steffen, ja. Würdest du in unserer Band Bass spielen?
Ich glaube, der Bass ist auch in Quinten gestimmt und da ich Geiger bin, bin ich prädestiniert eigentlich. Du musst nur umdenken, weil es noch eine Seite tiefer geht. Geige ist, glaube ich, G-D-A-E, geh du alter Esel. Mhm. Und Bass ist nochmal unter der G-Seite eine alte, Quinte drunter. Irgend sowas.
Eine alte Dumme.
Mhm. Dumme Gans hat Eile bei der Gitarre und
hat
bei
was?
Der hat Eile.
Hat Eile.
Eine alte dumme Gans hat Eile.
Ah, ja.
Oder eine alte deutsche Gitarre hält ewig.
Ah ja.
Das sind die Sprüche, die ich gelernt habe von meinem Vater damals.
Die Gitarre betreffend?
Die Gitarre.
Na, und wo ist das B? Gegen Birnen?
Das ist jetzt.
Du hast doch eine B-Seite, die vorletzte.
Das ist eine H-Seite.
Gegen Hirse? Nee,
wie ist denn, gegen Hirse dann bei bestellen.
Wie ist denn bei der Gitarre? Die
eine alte deutsche Gitarre hält ewig.
Ach, hält ewig. Ich habe mir das mit gegen Birnenernten gemerkt. Deshalb ist
weil jetzt die Amerikanisierung eingesetzt hat und die Stimmgeräte jetzt ein
B anzeigen. Mein Stimmgerät sagt nämlich B, das sagt nicht H.
Nee, weil die amerikanische Notation haben. Und
alles klar.
Aber du bist Geiger.
Ich bin Geiger, ja.
Du hast
mein Großvater war Geiger und das hat mir imponiert. Das war auch ganz lustiger, mein Opa. Der hat alles im Leben irgendwie mit Humor gesehen. Und da habe ich gedacht, das ist ein Trick. Dem habe ich also an den Lippen gehangen und habe gedacht, wie macht er das nur? Der saß dann beim Frühstück und sagte, wenn er das Ei irgendwie von jemand anderem das Ei, ach, das habe ich vergewechselt und so. Also der hatte alles hatte dort einen komischen Anstrich bei dem und der war eben auch Geiger.
War der ein ungarischer Geiger?
Nee, der war Tscheche.
Ah ja.
Mein Opa war Tscheche.
Ja. Mhm. Und der hat...
Der hat das vergewechselt. Ach, das habe ich vergewechselt.
Aber hat aber mit Absicht so gesagt?
Hat mit Absicht so gesprochen. Er konnte auch richtig, ich bin ja ein alter Berliner, das ist alles in Ransdorf passiert, wovon ich jetzt erzähle. Ja. Und der hat auch Geige gespielt und das wollte ich unbedingt auch. Und als ich 7 Jahre alt war, hat meine Mutter mich an die Hand genommen und hat mich in Karl-Marx-Stadt in die Musikschule mitgenommen. Und da habe ich auch meinen ersten Gag gemacht.
Nämlich?
Mein allerersten Gag vor Publikum.
Ja.
Da haben sie mich gefragt, was ich gerne für ein Instrument erlernen möchte. Sie haben zur Auswahl Blockflöte, Geige und Klavier. Und da habe ich gesagt, mit 7, dass das mit dem Klavier für mich ausfällt. Ich möchte ja nicht jedes Mal einen Möbelwagen organisieren müssen, um in die Musikschule zu kommen. Ja. Da hat er müde gelächelt.
Aber ich fand gut.
Ich weiß auch, dass ich das damals tierisch gut fand. Ja. Und heute, wenn ich es erzähle, denke ich auch, das ist also... Ja. Und dann habe ich Geige gelernt. Mit so einer Viertelgeige angefangen, dann mit einer halben Geige, die wächst ja dann so mit.
Ja.
Und mein Großvater hat mir sogar seine Geige vererbt. Und die ist allerdings, die hat einen kleinen Unfall im Geigenkasten erlebt. Da ist nämlich unten der Saitenhalter gerissen, der noch aus Naturdarm ist. Und deshalb hielten die Saiten nicht mehr. Und jetzt habe ich sie in Stötteritz bei mir um die Ecke zu Hause, habe ich sie zum Geigenbauer geschafft. Und da ist sie jetzt.
Und der macht die Heile.
Der macht sie wieder
schön.
Der
muss nur den Darm noch besorgen.
Ja, und der hat aber auch gleich gesehen, was da noch alles zu machen ist.
Ja,
die wissen ja auch.
Ich habe mal gehört, dass es so einen Lack gibt, der aus Knochen gemacht wird, die so ähnlich sind wie die Gehörknöchelchen. Mhm. Und dann klingt die irgendwie noch anders. Also vielleicht ist es auch Firlefanz.
Aber naja, also Materialbeschaffenheit und Lacke ist nie Firlefanz bei Instrumentenbauern. Also das hat alles miteinander zu tun, die Holzauswahl auch und die Verarbeitung und der Lack und die Dicke vom Holz. Mhm. Und meine ist eine altböhmische Geige, die also nach außen sehr dünn wird vom Holz, also gerade die Oberfläche von der Geige. Die neuen Geigen sind alle recht dick und dort geht es nach außen hin, wo dann die Figur der Geige entsteht, wird es sehr dünn und das sorgt für einen richtig satten Klang.
Ja.
Also die klingt richtig bauchig und trotzdem filigran. Hm.
Und du bist, wie gerade gesagt, Berliner?
Ich bin in Berlin auf die Welt gekommen, ja. Und meine Mutter ist mit mir dann, als ich 6 Jahre alt war, nach Karl-Marx-Stadt gezogen.
Wegen der Musikschule?
Nee, wegen einer Liebe. Sie hat sich da verliebt in den Sachsen. Mhm. Und da musste ich mit.
Das passiert oft, dass sich Leute in Sachsen verlieben.
Ja, und dann hatte ich aber auch sofort eine Challenge, weil ich kam in die Schule und war der Außenseiter, weil ich Berliner habe. Aha. Und dachte, wie reden die hier alle? Sag mal, habt ihr eine Meise oder was? Und dann haben die gesagt, wir werden doch gleich mal zeigen, wer eine Meise hat. Und dann musste ich ganz schnell umlernen.
Ja. Du warst sozusagen die Carola Huflattich, nur in andersrum.
Ja, genau. Ich war, ja.
Carola Huflattich ist aus Sachsen nach Berlin gezogen.
Genau, und hat Bämme gesagt und die haben die alle ausgelacht.
Das ist das mit Bämme, mit Carola Huflattich?
Ja.
Nee, Bämme war doch... Das war doch bei Spuk unterm Hochhaus. Da kam doch eine aus dem
Erzgebirge. Hieß es nicht Spuk unterm Riesenrad?
Ja.
Oder gab es auch
Spuk Hochhaus? Von draußen gab es auch.
Ja. Es gab Spuk von draußen, Spuk im Hochhaus und Spuk unterm Riesenrad.
Aber das war toll.
Ja, ja. Und da ist Ene gekommen.
War das dort?
Und ist da hingezogen und die hat irgendwie beim, da war der Umzugswagen da oder so. Und dann hat die zu ihrer Mutter gesagt, Mutti, machst du mir mal eine Bämme? Und dann haben die anderen Kinder das Kind ausgelacht und haben gesagt, Bämme. Und dann war ihr Spitzname Bämme. Carola Huflattich war das nicht.
Nee, dann hat die nur mit dem, die
ist hatte nicht
nur
Carola mit dem Huflattich Gespenst. Beim Schulgespenst?
Ja, ja, die hatte das Gespenst.
War die auch aus Sachsen? Steffen, war Carola Huflattich aus Sachsen?
Es klingt so, weil Carola ist ja auch so ein schöner
Huflatsch.
Name. Huflatsch, Carola, Huflatsch,
Carola. Huflatsch, Carola.
Ich weiß es nicht genau.
Aber du bist dann in Chemnitz in die Schule und hast dann den Rest deiner Jugend in Chemnitz verbracht,
Bis ich ins Lehrlingswohnheim gekommen bin, weil ich dann Traktorist wurde, war ich in Chemnitz auf dem Kassberg und bin aber ab der 5. Klasse sogar im zentralen Pionier- und FDJ-Ensemble gewesen.
Mit der Geige?
Mit der Geige, weil da bin ich ins Orchester gekommen. Und das war die richtig schöne Zeit in meiner Jugend, weil da durften wir in der Stadthalle Karl-Marx-Stadt schon mal auftreten und so. Das war toll.
Orchester ist toll gewesen.
Das, ja, und das hat mir auch bis heute, deshalb habe ich in meiner Band so gute Gefühle, wenn wir miteinander musizieren, dieses Miteinander Musik machen, das ist eine ganz, ganz besondere Auszeichnung, die man aufsammeln kann im Leben.
Und gerade als junger Mensch fand ich das gut, im Orchester zu spielen, weil dann ist nicht so schlimm, wenn mein Ton ein bisschen schief ist. Also ich habe Trompete gelernt und da war es ja immer, das ist ja wie Geige, die Eltern tun einem leid dann im Nachhinein, weil es ja die ersten Jahre nicht klingt.
Ich weiß, aber Geige auch, ist auch schwer.
Das ist,
Geige ist ja Richtung Katzen, Katzenjammer und so. Ne?
Ja. Holst du die manchmal raus mit deiner Band, mit dem Plattenbauorchester?
Ja, ich habe
Geigen.
Ja, wir haben so einen Song, den wir gerne, so wenn wir privat für Familienangehörige hier im Garten vorm Schuppen zum Beispiel auftreten, da spiele ich eine Eigenkomposition, der Apfel und das Ei, und da ist auch Geige dabei.
Mhm. Ja. Und sicher so Gogov-mäßig am Fenster?
Das fand ich schon immer ein bisschen, da haben sich ja alle dran, da kannst du auch nur scheitern,
ne,
weil du das ja nie so hinkriegst und so. Und das ist auch immer so die einfache Übung und die erste Idee, da bin ich sowieso immer der Freund, nächste Idee.
Ja.
Nicht das, was so rumliegt, sondern nochmal ein bisschen Gehirnschmalz.
Deswegen ist mir die Idee sofort gekommen, weil sie so rumliegt.
Aber die nächste ist besser. Also wenn wir jetzt überlegen, was noch Geigen ist. Also, aber ich spiele meine ganzen alten Schulstücke, so wie Vivaldi und Händel und Bach-Zeug, so, das spiele ich manchmal noch.
Ja.
Einfach mit der Band oder für dich?
Nee, für mich so.
Ach so,
So richtig am Notenpult stehe ich dann da. Und das ist auch das ist wie Rasenmähen. Das ist auch was Mentales, wo man wirklich eine halbe Stunde einfach keine Probleme hat.
Ja.
Ne, wo man sich nicht mit seinem Scheiß so beschäftigt.
Und jetzt, wenn deine Geige in Stötteritz ist und den neuen Darm bekommt, was machst du da als Interimslösung?
Jetzt fehlt sie mir.
Ja, ja.
Also jetzt fehlt sie mir wirklich, weil ich habe sie ja geöffnet, um zu spielen, habe gesehen, oh Malheur, musste sie dann wegschaffen. Und dort sagte der mir schon, der Herr Mähler sagte, ja, ich bin jetzt erstmal ein paar Tage nicht da. Da habe ich schon gedacht, oh. Und dann dachte ich, aber hier ist er richtig, weil auch diese Atmosphäre bei so einem Geigenbauer, du kommst da in so ein Stüble und dort ist ganz viel Holz, dort sind so unlackierte Instrumente und da habe ich dann auch für meine Geige gedacht, hier fühlt sie sich wohl, das ist genau die richtige Atmosphäre. Nicht immer im dunklen Geigenkasten, sondern mal unter Schwestern.
Ja.
Das fand ich irgendwie, weil ich mich ja auch in meine Geige reinversetzen kann und denke auch, dass die vielleicht ein Empfinden hat. Wie Autos, ich bin auch der Meinung, dass Autos irgendwie sowas Ähnliches wie ein Empfinden haben, selbst wenn das nicht technisch und wissenschaftlich erklärbar ist. Aber ich streichle meinem Auto immer noch mal über die Klinke, nachdem ich es zugeschlossen habe.
Ja.
Und bedanke mich. Manchmal mache ich auch so kumpelhaft, so auf dem Kotflügel. Bist gut gefahren und so. Also,
und hattest du schon mal eine Panne?
Mit der Geige?
Als meine Eltern heirateten, und da ist eine Geschichte mit der Geige, die haben auf der Augustusburg geheiratet, vor mittlerweile mehr als 30 Jahren. Und da habe ich ein Ständchen gespielt, ein Menuett von Beethoven. Und bin aber gleichzeitig, ich bin nicht nur Geiger gewesen, sondern ich habe auch Teile der Festgesellschaft mit einem B-1000 von Erdmannsdorf nach Augustusburg hoch, die Serpentin gefahren. Und da riss der Gasbautenzug. Das zum Thema Panne und Geige.
Da kannst du ja auch nichts machen.
Ja, da wusste ich aber auch noch nicht, dass ich hätte dem Barkas vor der Fahrt gut zureden müssen und sagen müssen, ich weiß, mir sind viele Leute und es geht weit hoch. Aber das schaffst du.
Und seitdem machst du das aber, dass du mit Autos...
Ich mach das regelmäßig.
Ja.
Ich hab ein Feeling zu den Autos. Und ich denke, dass die auch... Ich wollte mal ein Auto verkaufen. Da konnte man auf den Knopf drücken und da ging es Verdeck auf. Und als die Leute auf meinem Hof standen und sich das Auto angeguckt haben, wollte ich prahlerisch auf den Knopf drücken und habe gesagt, schauen Sie mal, hier brauchen Sie nur daneben stehen und auf den Zündschlüssel drücken und dann geht hier das Verdeck auf. Ging nicht mehr. Und das ist ja wohl der Beweis.
Dass das Auto bei dir bleiben wollte.
Dass das Auto gedacht hat, nö. Das hatte so quasi verschränkte Arme und hat gedacht, kannst du jetzt, die Parade versaue ich dir.
Ja. So. Das Auto wollte vielleicht nicht zu den Leuten. Vielleicht hat es gespürt, dass die das schlecht behandeln werden.
Ja, und wenn du es verkaufen, wenn du mich unbedingt verkaufen willst, dann musst du nochmal bluten und musst nochmal in die Werkstatt und das reparieren lassen, da war irgend so ein Sensor war.
Und hast du es dann verkauft?
Wir haben es dann verkauft. Ja. Wir wollten den ja verkaufen.
Mhm. Platz für Neues, ne?
Richtig.
Bist du ein dankbarer Mensch oder ein achtsamer Mensch, der so, also wenn ich jetzt denke, du streichelst Autos dann und bedankst dich dafür, machst du das häufig im Leben?
Ja, also vor allen Dingen mich in die Gegenseite hineinversetzen. Also ich meine jetzt mit Gegenseite nicht unbedingt die Gegnerschaft, sondern das Gegenüber. Mhm. Um zu gucken, wie ist das aus der Sicht dort, wie kommt das gerade an, das habe ich schon. Das mache ich oft. Bin auch nicht streitlustig und...
Du bist ein entspannter Mensch einfach, weil du schon sehr früh deinen Traum leben kannst.
Ich habe es wirklich, also ich habe, was das betrifft, Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Ich bin da nicht so auf so einem Weg, wo man das Ziel nicht erreicht, sondern ich hatte das wirklich rechtzeitig, dass ich gedacht habe, ey, das gibt's doch nicht. Ich war 23 Jahre alt und habe PSR gezwungen, mich zu nehmen.
Wie hast du die gezwungen?
Das war so, ich habe mich beworben dort und sollte eine Kassette einschicken mit vorgelesenen Nachrichten, mit einem eigenen Beitrag und so ein bisschen, ich sollte mal so ein paar Blenden, also ein paar Musikstücke überblenden und zwischendurch moderieren, wie ich mir eine Radiosendung vorstelle. Und ich hatte diese Kassette dahin geschickt und bekam eine Antwort, das dauert jetzt ein paar Tage, wir werden uns das in Ruhe anhören, Herr Lukas, und Sie hören von uns. Mhm. Und weil ich klamm war und Geld brauchte, habe ich gedacht, du musst jetzt irgendwie, du kannst jetzt nicht warten, bis die aus der Knete kommen, du brauchst einen Job. Und da habe ich angeheuert bei einem Herrn Pauli in Radeberg, der war Schallplattengroßhändler. Der hatte so einen vollgestopften Ford Transit, dort waren Musikkassetten und CDs drauf und mit diesem Auto hätte ich auf einer vorgeschriebenen Tour so Drogeriegeschäfte und sowas anfahren müssen, die so einen kleinen drehbaren Aufsteller im Kassenbereich hatten, wo so Kassetten und CDs waren. Die sollte ich bestücken. Und der Herr Pauli sollte mir am 1. März 1993 einen Arbeitsvertrag geben. Hatte er aber nicht gemacht. So hatte ich genau einen Monat Luft. Und in diesem Monat habe ich bei Radio PSR ein bisschen Gas gegeben und habe gesagt, hier, was ist denn jetzt? Könnt ihr mir mal sagen, was aus mir wird? Weil ich muss sonst am 1. April anfangen zu arbeiten in Radeberg. Dann kann ich bei euch nicht mehr arbeiten. Und es ging wirklich spitz auf Knopf. Ich hätte am 1. April anfangen müssen in Radeberg und hatte aber am letzten Tag im März meine Nachtprobesendung. Und der Chef, der damalige Programmchef Jürgen Vogel, hat gesagt, ich höre mir das in Ruhe an, Sie hören in einer Woche von mir. Und da habe ich zum Herrn Vogel gesagt, das geht nicht. Mhm. Ich lege mich jetzt draußen in meinen Trabi, in so ein Kombi, habe ich die Sitze umgeklappt. Da ist früh um 7, ist der auf Arbeit gekommen. Hören Sie sich das bitte an und sagen Sie mir, ob ich eine Chance hier habe oder nicht, weil sonst muss ich jetzt nach Radeberg, ich muss um 9 Uhr dort anfangen zu arbeiten. Und dann hat er sich tatsächlich eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit genommen, hat sich die Kassette angehört, hat gesagt, okay, lassen Sie sich von Ramona Exner ein paar Probesendungen geben, wir versuchen das mit Ihnen. Und da bin ich in die Telefonzelle in der Delitzscher Straße in Leipzig, gegenüber vom Funkhaus, und habe den Herrn Pauli angerufen, oder Herr Paul oder wie, und habe gesagt, es tut mir leid, es wird nichts mit uns, ich fange beim Radio an. Aha. Und das war im Moment.
Und hat er dir alles Gute gewünscht?
Ja, ein bisschen zähneknirschend hat er mir alles Gute gewünscht, dass ich das gehört und so. Und dann war das vom Tisch und ich habe dort wirklich alles gegeben, um dort auch zu bleiben.
Und was heißt Nachtprobesendung? Man hat dann mal vorher schon mal so ein bisschen, wenn es nicht so drauf ankommt, mal ein bisschen moderiert.
Als früher noch 24 Stunden lang moderiert wurde in so Radiosendern, gab es die Hundewache und das war von 2 bis 4. Weil man davon ausging, also da hören wirklich nur Leute, die im Kuhstall ganz laut haben oder in der Nachtschicht. Ansonsten hört da keiner und da kannst du dich mal ausprobieren.
Und ihr Radioleute nennt das Hundewache.
Damals hieß das Hundewache,
Weil das ein Begriff aus der Seefahrt ist.
Aha.
Die Hundswache.
Mhm, genau.
Spannend, dass das die Radioleute übernommen haben.
Die Hundswache macht der ist nachts dann, oder?
Die nachts, die Wache, Die unangenehmste eigentlich so.
Ja, okay. Ja. Und ich habe in demselben Jahr, 1993, für einen Stunt gesorgt, der für viel Bekanntheit gesorgt hat, nämlich diesen komischen Weltrekordversuch.
Welchen?
Ich habe 69 Stunden Dauermoderation gemacht für das Guinness Buch der Rekorde.
Wie viele Stunden? 69. Ohne Schlafen. Oder so, mal wenn ein Lied kommt, mal so ein Power-Nap. Ja,
man darf 5 Minuten Schlaf pro Stunde sammeln.
Ah ja.
Ja, und da kommen irgendwie so, weiß nicht, 6 Stunden raus und 3 davon habe ich gebraucht. Und ich bin vorneweg in die Charité gefahren, so einem Schlafmediziner, Professor Hecht, der dann auch ein Buch geschrieben hat über Minischlaf. Und da hat er mir das erste Kapitel gewidmet weil er das für eine verrückte Geschichte hielt, dass ich auf ihn zukomme und sage, Herr Professor, ich brauche mal Ihren Tipp, ich will das machen und worauf muss ich da achten? Und der war gerade so Mini-Schlafforscher. Aha. Der hat also so geforscht, was wir mit Powernapping für positive Effekte erzielen können. Mhm. Und hat auch gesagt, dass die Asiaten schon ausprobieren, ihre Leute in Fabriken mittags eine Stunde hinzulegen. Das steigere die Arbeitsproduktivität.
Wie im Kindergarten.
Ja. Und der hat über einen Hautwiderstand bei mir, hat mir so Zeug angelegt, hat er also so ein Screening gemacht, hat mich gemessen und hat mir das Herz eines Spitzensportlers bescheinigt. Und jedenfalls, das hat auch dafür gesorgt, dass ich nach einem halben Jahr PSR, dass die Leute dann irgendwie auch meinen Namen dann schon kannten.
Ja.
Im ersten Jahr.
Ja.
Das war ja am Anfang, bei der Radiozeit war es ja immer nur der Name und die Stimme, die man kannte.
Mhm.
Das hat sich ja ganz schön gewandelt jetzt durch die ganzen sozialen Medien, oder?
Ja.
Es gibt jetzt bestimmt, wenn du durch Leipzig gehst oder durch Chemnitz oder sowas, kommt bestimmt, hör doch Steffen!
Das liegt an diesen Sachsen-Song-Videos eigentlich. Naja, und an der Autogrammkarte, dass die eben auch schon, und an der langen Zeit, die ich bei PSR bin. Aber so, dass die mich erkennen, auch bei mir in der Kaufhalle.
Mhm.
Das liegt daran, dass diese Videos so oft angeklickt sind, dass ich mich dann doch mal zeige. Weil eigentlich war ich immer der Freund davon, mich nicht so zu zeigen.
Aber du hast ja auch in einem Film mitgespielt.
In einem Kurzfilm, ja.
Ja. Wie kam das?
Da kam mal ein Absolvent der Hochschule auf mich zu und hat gesagt, er schreibt seine Diplomarbeit.
Mhm.
Und der wollte, dass mein Freund Max und ich, dass wir Fensterputzer spielen und dass wir sächsische Urgesteine sind, die praktisch sich auf dem Steiger, der draußen an so einer Häuserwand hochfährt, einen Witz erzählen. Und oben im Krankenhauszimmer liegt ein Mann, der gerade aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen hat und die Pointe verpasst.
Schönes Drehbuch.
Das war so ein Kurzfilm, 7,5 Minuten lang, heißt Der Krake. Kann man suchen im Internet. Wie heißt diese, es gibt YouTube und dann gibt es noch diese andere.
Vimeo?
Ja, dort findet man es. Ich habe jetzt ans Mikro gehabt.
Ist nicht schlimm.
Bei Vimeo findet man Der Krake.
Mhm.
Und da spielen Maximilian Rege und ich spielen zwei Fensterputzer.
Das gucken wir uns mal an.
Müsst ihr euch mal angucken, das ist witzig. Und anschließend müssen wir nochmal telefonieren, weil auch ihr werdet ja die Pointe nicht hören.
Ja.
Das wissen also nur Leute, die mit dem Schauspiel-Stuff mal geredet haben. Ich könnte euch also anschließend die Pointe verraten.
Ja, ja? Das wäre gut.
Ihr habt Glück.
Weil wir dich kennen.
Ja, weil ich ein Fensterputzer war.
Ein Glück.
Oder du lässt uns einfach an der langen Leine und sagst,
Aber so bin ich ja nicht.
Nee, nein.
Ja. Ja, das stimmt.
Na, du hast es in der Hand dann. Mhm. Wenn wir was von dir wollen, nee, andersrum. Wenn du was von uns willst, kannst du
aber sagen. Aber was soll er von uns wollen?
Ja, das stimmt natürlich. Aber du hast auch im Theater gespielt so ein bisschen, ne? Du bist nicht nur Kurzfilmschauspieler, sondern auch auf Theaterbühnen zu Hause.
Mein Freund Maximilian Reg, der ist ja ein altes Theatertier, den ich 98 kennengelernt habe und der, mit dem ich seitdem so Sinnlos-Telefon, Sachsen-Songs, Sinnlos-Märchen mache, der wollte auch immer Theater spielen und hat gesagt, Lukas, komm, wir machen irgendwas. Und dann haben wir Ritter Unkenstein von Karl Valentin auf Sächsisch adaptiert. Das spielte dann eben bei uns in Leipzig in der Pleißenburg.
Mhm.
Und da war ich der Recke Heinrich.
Ja.
Eigentlich die Rolle, die Karl Valentin für sich geschrieben hat. Auch die Rolle mit den meisten Gags. Ich hatte die meisten Pointen. Und das war so diese Theaterzeit.
Ja.
Und was ist dir lieber? Bühne oder Radio?
Eine Bühne ist schon Trumpf.
Ja.
Also ich könnte, glaube ich, ohne Bühne, ich weiß auch nicht, was das ist, ob das gesteigerter Geltungsdrang ist oder ob ich damit irgendeine Sehnsucht ausfülle. Ich weiß es nicht. Ihr werdet ja auch das Gefühl kennen, dass die Bühne was ganz Besonderes ist. So ein besonderer Spielplatz.
Mhm. Das trifft's gut, Spielplatz.
Ja, das ist ein schönes Wort
dafür. Hat mit viel Freiheit zu tun und mit... Aber auch Verantwortung. Du kannst dich ja nicht grenzenlos gehen lassen. Du kannst es ja nicht, musst dich ja auch disziplinieren auf einer Bühne.
Mhm. Bühne auf dem Spielplatz ist aber auch, ne? Nach 22 Uhr kein Alkohol mehr auf dem Spielplatz und so.
Die Bühnenkante, die Bühnenkante verleiht dir auch Verantwortung.
Ja.
Ne? Weil du, nicht jeder darf ja auf die Bühne, sodass man das auch nicht missbrauchen darf da oben und so. Dieses Spannungsfeld zwischen Selbstverwirklichung, Spieltrieb nachgehen und so und auch Kunst.
Hm.
Also Sachen machen, die anderen nicht können, wo die denken, Mensch, wie macht denn der das jetzt? Wie hat denn der das gemacht? Oder alleine diese Erlebnisse werdet ihr auch kennen, wenn die Leute lachen. Also, ja, das ist zwar das Dilemma des Clowns, was ich auch ein bisschen in mir habe. Er will Glückseligkeit schenken und erntet nur Lachen. Ja? Mhm. Also das haben wir manchmal auch. Wir würden am liebsten auch traurige Lieder singen, wie der Ed Sheeran, aber über uns lachen sie halt immer nur. Aber es ist auch was Besonderes, wenn man Menschen zum Lachen bringen kann. Da sollte man nicht traurig drüber sein.
Mhm. Mhm. Wir haben mal Radio gemacht, also so mal aushilfsweise. Und das war für mich...
Aber wirklich aushilfsweise.
Ja, man auch...
Das
ja.
war... Unterste Schublade.
Das stimmt.
Also verglichen.
Mit anderen Radiosendern. Yeah. Und das war für mich das Schwierigste. Man hat ja null Reaktion. Es kommt dann nichts zurück. Also das ist für mich, der auf der Bühne stand, bis dahin seltsam.
Deshalb funktioniere ich auch nicht so gut als Moderator ohne Gegenspieler. Mhm. Also ohne Gegenüber. Meine Sendung früh ist ja mit Claudia Svitala. Mhm. Wo du sofort, ich will sie nicht als Publikum jetzt hinstellen, aber du hast sofort jemanden, einen Ansprechpartner. Du kannst den Augen gucken und siehst eine Mimik und siehst, wie kommt was an, was du sagst. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich konnte das nicht so gut in einem Zimmer stehen, vor mich hinreden und denken, jetzt ist hier Radio. Mhm. Alle hören das. Da habe ich auch immer gedacht.
Außer früher, als du Carlo von Tiedemann, Lippensynchron.
Ja, da habe ich, ja, aber da habe ich das auch gespielt. Irgendwann, als ich das dann war, war das dann nicht mehr dasselbe Gefühl.
Ja.
Also ich hielt in meiner Naivität das für einfacher, auch als es dann war.
Mit 7 hält man vieles für einfacher, als es dann wirklich ist.
Mit 7 habe ich das noch nicht gemacht. Also mit
den Carlo von Tiedemann?
Ja, da habe ich angefangen, Geige zu spielen, aber so dies kam mit 14, 15.
Ja.
Eigentlich wollte ich, ich glaube, ich wollte die Mädels beeindrucken, wie viele die Gitarre spielen oder also, so.
Ja.
Ich glaube, sowas war das. Ich habe dann auch bei der Jugendweihefeier meiner Klasse habe ich eine Versteigerung moderiert. Und ich wusste auch gar nicht, ob ich das kann. Also die haben nur jemanden gesucht, der das macht. Hm. Da gab es eine Tütensuppe und das hieß dann halt ein Menü für 2.
Ja.
Und so eine Versteigerung. Ja.
Ja. Mensch, sowas, oder, was in unser Silberhochzeitsbuch rein kann.
Genau. Wir
sammeln nämlich solche Dinge.
Da kannst du, kannst du eine Straßenbahnfahrkarte nehmen und eine Reise für 2 Personen
announcen. Eine Schlossbesichtigung.
Mhm. Genau.
Genau. Und da habe ich auf dieser Bühne gestanden und habe das dort gemacht oben. Und mein Opa hat gesagt, das macht er mal beruflich. So, das ist also auch gut gegangen an dem Tag.
Ja.
Das war aber auch nur ein Versuch. Mhm.
Du bist im Morgenmagazin tätig oder in der Morgenzeit. Wann beginnt dein Arbeitstag?
5 Uhr fangen wir an zu senden.
5 Uhr fangen wir an zu senden. Das heißt, du musst irgendwie um 4 aufstehen, damit du dann...
Ja. Ja,
pünktlich genau. Im Radiosender bist.
Genau. Gut, dass du es ansprichst, weil ich bin eigentlich von der Natur das Gegenteil. Und auch immer am Wochenende und wenn ich Urlaub habe, falle ich in das andere Muster. Das gibt also bei mir nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich stehe um 4 auf oder ich gehe um 4 ins Bett. So ist das irgendwie geworden bei mir. Weil eigentlich bin ich nur diszipliniert. Ich bin das nicht wirklich von meiner Natur, ein Frühaufsteher. Aber ich stehe dennoch gerne auf, weil ich eine Vorstellung von Disziplin habe und weil mir das auch was bringt und weil ich das möchte und weil ich den Tag auch jeden Morgen beim Bett wegwerfen begrüße und mich freue.
Und du streichelst erstmal den Tag sozusagen.
Ich streichel den Tag, ja.
Ja. Ja, ja. Wie das Auto.
Ja, genau.
Und wie kriegst du die Übergangstage hin? Also um 4 ins Bett gehen und
radikal.
Am nächsten Tag um 4 aufstehen, heißt ja gar nicht ins Bett gehen.
Nee, radikal. Am Freitag ist es meistens noch so, dass ich fertig bin von der Woche und Samstag komme ich dann schon abends nicht mehr pünktlich ins Bett. Mhm. Ne? Weil dann denke ich mir immer, du hast ja noch den Sonntag, da kannst du dich ja ausruhen. Und das hat dann zur Folge, dass ich am Sonntag bis in die Puppen schlafe und dann aber abends wieder aus lauter Disziplin 8:30, um 9 im Bett liege und mir dann denke, ich kann aber jetzt nicht schlafen. Es geht jetzt noch nicht.
Und dann ist auch noch die Geige in Stotteritz und du kannst nicht
kannst mal dich nicht mal ablenken.
Und Rasenmähen am Sonntag ist
auch nicht gut.
Das ist voll scheiße eigentlich.
Ja,
was machst du dann?
Kein schönes Leben.
Da will man es dann auch alles hinschmeißen.
Ja, genau.
Und, ich möchte nicht in deiner Haut
stecken. Fish and Chips Verkäufer werden.
Ja, genau. Na, und du, wenn du dann am Wochenende auch noch spielst mit deiner Band, dem Plattenbauorchester, ist ja... Das geht ja auch immer lang.
Ja, aber das ist so positiv, auch die ganze Energie, die immer da geraubt wird, dass das schon wieder gesund macht. Da halte ich es mit Helge Schneider. Auf die Bühne hast du auch keine Kreuzschmerzen. Wann immer ich so ein bisschen kränkel und mir was wehtut oder ich ein Schnupfen im Anmarsch ist und ich am Wochenende auf Mucke bin, ist das weg danach. Mhm. Also das ist wirklich Zauberei. Also ich ziehe da so viel für mich raus, auch an Gesundheit, auch an diesem Stress, der da ist, mit warten, bis wir dran sind und mitten in der Nacht zurückfahren. Und ich fahre ja auch noch den Bus. Also ich liege ja dann nicht hinten in der dritten Reihe und ruhe mich aus, sondern ich fahre ja auch noch mit dem Hänger. Also, aber ich brauche das. Das macht mich gesund. Bin ich überzeugt davon.
Kann schon sein, ne? Wenn das so Glückshormone ausschüttet, das stählt ja das Immunsystem und alles, was man sonst noch mit sich rumschleppt.
Ich denke, so ist das.
Ja, so machen wir es auch in Zukunft. Wir müssen uns einen Hänger besorgen. Wenn man davon fahren. Gesund wird, wenn man mit Hänger fährt.
Ja, sowieso. Ich bin ja alter Trucker.
Ja.
Ich bin ja in der Landwirtschaft, habe ich ja gelernt. Und habe
Trucker so, oder Traktor?
Trucker bin ich dann geworden, als ich Rodi wurde bei Brigitte Stefan und Meridian. Das ist ja eine alte Ostrock-Band aus Karl-Marx-Stadt damals noch.
Da warst du?
Da war ich LKW-Fahrer.
Ach,
weil
ja?
Ich kam von der Armee und kannte die drei Schmiernippel am W50.
Ja.
Und da hat der Heinz Putz gesagt, hier willst du dich nicht um den LKW kümmern.
Ja.
Und das war W50 mit Fahrschulfahrerhaus und Sattelauflieger. Und unsere erste Tour 1990 im Westen, das erste, was ich mir von meiner Gage, es waren 100 Westmark, gekauft habe, war eine Lederjacke, wo man per Reißverschluss die Ärmel abmachen konnte, die Arme. Und dann hatte ich so eine schwarze Truckerweste an. Und es war auch ganz schön kalt, aber ich habe trotzdem die Scheibe runtergeleiert und einen Arm rausgehalten und habe mich gefühlt wie Graf Kacke, echt.
Wie Günther Willers und Franz Meersdonk.
Und da erinnere ich mich immer noch dran, auch wenn ich heute mit dem Hänger unterwegs bin und wenn ich meine Band beeindrucke, wie ich rückwärts einparken kann, dann müssen die auch immer klatschen.
Ja.
Das wissen die jetzt
mit Hänger.
Ne, wir sitzen ja alle im Bus, ich parke rückwärts ein und wenn ich das, manchmal brauche ich auch 3-4 Züge und so und die klatschen trotzdem.
Aha. So. Wie der Pilot.
Ja, genau. Ja, genau. Also ich fühle mich als Trucker einfach wohl, wenn ich große Autos unter mir habe und so und auf der Straße fahre. Ich bin noch Mähdrescher gefahren, Schwadmäher, Häcksler und ich habe auch 25 Tage Tierproduktion absolviert. Im Reproduktionsstall, das ist dort, wo die kleinen Kälber zur Welt kommen.
Mhm. Ja. Hast du doch dem Besamer zugeguckt?
Habe ich auch zugeguckt. Ich sollte es auch mal ausprobieren. Und ich weiß aber noch, dass ich mir das nicht getraut habe. Wir hätten uns da so einen ganz armen Handschuh anziehen sollen. Und die Gebärmutter wird ja abgetastet, nicht über die Öffnung, wie wir denken, sondern über die andere.
Mhm. Ich habe mal zugeguckt als Kind bei meinem Opa im Stall.
Und dann wird da von oben reingefahren.
Und das erstmal. Hast du dich nicht getraut?
Ich habe mich nicht getraut, ja. Und haben sie dann aber auch unterschieden und haben gesagt, ja, der Städter, weil ich kam ja aus Karl-Marx-Stadt, ich kam ja nicht vom Dorf und so. Und die alle, die vom Dorf waren, die kannten das schon. Ja, die haben das gesagt. Der Carsten Mund und ich, wir kamen aber aus der Stadt, wir waren die Städter.
Ja. Dafür durftet ihr dann Traktor fahren. Du bist also Agronom?
Agrotechniker hieß
Agrotechniker.
Dieser
Agrotechniker, nicht zu verwechseln mit Agrotechniker.
Agro.
Ja, wir hatten neulich einen Agrotechniker.
Mhm. Echt, ja?
Wer? Ja. Aber das nur nebenbei.
Aber wie lange hast du das gemacht?
Ich habe nur die Lehre absolviert, habe die auch vorzeitig abgeschlossen, weil ich mich für 3 Jahre bei der Nationalen Volksarmee verpflichtet hatte. Weil mein Musiklehrer von der Musikschule, ein gewisser Herr Schramm, hat gesagt, wenn du deinen Beitrag leistest für die Gesellschaft, dann können wir dich auch ohne Abitur ans Konservatorium nach Zwickau stecken. Da kannst du Musik studieren. Und da habe ich gesagt, mache ich. Aber dann kam die Wende. Ich war mitten in der Wende, war ich bei der Armee und bin dann in Musikschule gewackelt und da wollten die von dieser Vereinbarung nichts mehr wissen. Also sie haben gesagt, sie können uns viel erzählen. Ja.
Du hättest jetzt der André Rieu Leipzigs werden.
Ja, ich weiß nicht, ob ich hätte Geige studieren wollen, aber ich wollte schon Musik studieren. Das war so mein, aber ich war zu doof in der Schule oder nicht zu doof, ich war zu faul, ich habe nicht mitgemacht. Und ich bin auch in Mathe irgendwie einfach irgendwann nicht mehr mitgekommen, was ich heute ein bisschen bereue. Gut, die Grundrechenarten habe ich mir dann später drauf gedrückt. Ne?
Aber solange aber du gut rückwärts einparken kannst, das können doch in deiner Band andere machen, das Rechnen.
Ich war glaube ich, auch so, ich weiß nicht, ob es ADHS war oder so, ich war nicht interessiert. Und das ist ja bei Leuten, die sowas haben, so, dass die sich nur engagieren können, so richtig reinstürzen können in Aufgaben, wenn es die auch ein bisschen interessiert. Und alles andere. Aber Briefumschläge öffnen oder so, das können die dann nicht.
So ist doch normal, oder? Dass man die Sachen, die einen interessieren, tatsächlich auch mit Herz und Seele.
Ja, aber
Seele
es darf
macht.
Ja nicht das andere ausgeschlossen sein. Genau. Briefumschläge mit Rechnungen muss man trotzdem öffnen.
Das stimmt. Ja. Aber nachrechnen können ja auch andere, die es besser können.
Ja, genau.
Wie hieß die Band? Brigitte?
Brigitte Stefan und Meridian.
Also die Gruppe Meridian, so wie es Gruppe Kreis und Gruppe Plattform und Gruppe Dreieck und so. Und da gab es eben auch die Gruppe Meridian.
Mit einer Sängerin und die hieß Brigitte Stefan und die hat eine Tochter und das war meine Freundin. Und das habe ich aber nicht gewusst. Die hat mir dann irgendwann erzählt, was ihre Mutti macht. Und da habe ich gestaunt. Ja. Und so war ich in dieser Familie mit drin und bin schon immer mal mitgefahren. Und irgendwann nach der Armee hat der Chef mich gefragt, also der Vater von meiner Freundin, der gleichzeitig der Bandchef war, ob ich nicht dort als Rodi anfangen will.
Richtiger Familienbetrieb dann.
Ja, und dann bin ich dort LKW gefahren.
Junger Mann zum Mitreisen gesucht.
Ja.
Wie viele Jahre hast du das gemacht?
Das habe ich gemacht, so 2 Jahre. Das wurde ja dann auch immer weniger. Ja. Anfang der 90er Jahre wollte von den Ostbands niemand mehr was wissen. Und wir hatten mit dem Bandchef so ein Agreement, dass wir Disco machen können mit dem VW-Bus, den die da haben. Dass wir den vollladen können mit diesen nachgebauten Zeckboxen, was es da alles so gab in der DDR. Und so, dass wir uns über Wasser gehalten haben mit einer Mobildiskothek. Also ich habe vielleicht beim Meridian so 2, 2,5 Jahre gearbeitet.
Also du warst auch Diskotheker?
Ich war auch Mobildiskotheker, ja.
Ja. Mhm. Und was war das für Musik? Brigitte Stephan und Gruppe Meridian?
Das könnte man so...
So wie Petra Zieger?
Als New Wave bezeichnen. Ah. Eigentlich war es so ein bisschen angelehnt an die Neue Deutsche Welle. Es waren freche deutsche Texte, rocklastig. Und die Brigitte Stephan ist eine sehr, sehr, sehr gute Sängerin. Also das war eine Band, die es nicht so einfach hatte, weil sie eben in Karl-Marx-Stadt gewohnt haben. Und die Berliner Bands, die haben die ganzen Plattenverträge abkassiert. Es gibt, glaube ich, 1 oder 2 Longplayer nur von Brigitte Stephan. Aber die waren ordentlich unterwegs, die haben viel gemuckt,
ja.
Auch viel bei der Armee gemuckt und da war das eine Heldin, also die konnte richtig gut singen.
Aus Chemnitz oder aus Karl-Marx-Stadt kam ja auch einiges, ne? AG Geige, sind die nicht auch aus Karl-Marx-Stadt?
Das weiß ich nicht, aber klar, Karl-Marx-Stadt war auch
Rockmusik. Ist jetzt immer noch, mit Kraftklub und so, also es läuft.
Ist genau. Nicht Trettmann auch aus Karl-Marx-Stadt?
Weiß ich nicht, der mittlerweile oder ist der Leipziger. Leipzig.
Mhm. Ja, aber ja. Ursprünglich?
Weiß ich nicht, ob der.
Ich dachte. Mhm.
Aber das hat richtig Spaß gemacht. Das hat mir auch also ein großes Gefühl gegeben, großes Lebensgefühl, dass ich da mitspielen durfte, mitmachen durfte.
Also mit, hast du auch mitgespielt?
Nein, ich war Rowdy. Ich habe Boxen aufgebaut, Lichtanlage hochgekurbelt und LKW gefahren.
Aber die haben nie gewusst, dass du auch Geiger bist, oder?
Nö.
Das wäre doch in so einer New Wave Band auch geil gewesen, hä? Mal eine Geige so. Warum haben die Ostbands sich immer so geometrisch benannt? Kreis, Meridian, Plattform. War das so ein Modetrend?
Ja, denke ich schon. Martina May und Generator, auch sowas Technisches.
Generator.
Aber stimmt, die hießen alle irgendwie wie aus einem Physikbuch.
Ja. Apropos Karl-Marx-Stadt. Ihr habt doch ein Karl-Marx-Musical geschrieben. Ja. Also ist das gut? Ist das ein Erfolg gewesen?
Das lag daran, dass unser gemeinsamer Freund Tobias Künzel von den Prinzen mal unser sinnlos Hörspiel Nummer 2 gehört hat. Und das heißt, das Gespenst von Karl Marx, da wohnt auf Opa Ungers Dachboden, der Geist von Karl Marx. Mit gepitchter Stimme, ein kleines Gespenst. Das wohnt da oben und will Katzenfutter haben, weil es Hunger hat und so. Und der Opa Unger in seinem Häuschen hat also den Geist von Karl Marx gefunden. Und Tobias Künzel hat sich dieses Hörspiel angehört und hat gedacht, ich rufe den Lukas mal an, weil in diesem Stadtviertel, in dem er wohnte in London, da ist auch Karl Marx gewesen.
Tobias Künzel wohnt in London?
Der wohnt, wie er immer gesagt hat, halbtags in London. Ah, ja. Er hat dort nochmal so eine Bleibe gehabt. Und in diesem Viertel, in dem der da wohnte, es gab einen Starbucks, wo die berühmten Persönlichkeiten dieses Stadtviertels an der Wand hingen, war auch Karl Marx. Und da ist der auf die Idee gekommen, ein Karl-Marx-Musical, das ist doch wirklich...
Ernsthaft? Also kein Spaß-Musical?
Naja, es ist kein ernstes Musical geworden. Es ist schon die ganze hohe Stufe des Humors. Ja. Sodass nicht alle auch mitkommen.
Ja.
Es ist die ganz hohe Schule des Humors. Es ist schon Quatsch. Ne? Also wir haben ein Quatsch-Musical geschrieben. Eine kleine Verwechslungskomödie.
Und wo lief das? Und wie lief das?
Das lief in, die Premiere war am Theater Plauen-Zwickau. Es lief also einmal in Plauen und dann in Zwickau. Wir sind in Hamburg gelaufen, in Berlin und auch in London 14 Tage.
Ja. Aber das habt ihr nur geschrieben, ihr habt da nicht selber mitgespielt?
Nein, wir haben nicht mitgespielt.
Ja.
In Halle lief es auch.
Aber es ist abgespielt, kann man nicht mehr sehen.
Man kann das, also wenn jetzt jemand sagt, wir möchten das gerne aufführen, dann...
Aber aktuell läuft es nicht irgendwo. Wir können keine Karte verlosen.
Nein, leider nein.
Man kann es noch hören.
Ja, es gibt einen Soundtrack irgendwie auch bei iTunes und bei Spotify und so.
Und bei Tidal.
Comeback, das Karl-Marx-Musical,
Ich habe mal in London eine Stadtführung gemacht, eine Karl-Marx-Führung. Wahrscheinlich in dem Viertel, in dem Tobias Künzel halbtags wohnt.
Richtig. Da gibt es einen Pub, in dem der gesessen hat.
Da waren wir drin.
Ja, und auf dem Weg dahin gibt es eine rote Tür. Also Karl Marx wohnte hinter einer roten Tür.
Ja, daher kommt das Lied von den Rolling Stones.
Und wir haben vor seinem Grab, Highgate Cemetery, haben wir das Skript eingebuddelt.
Tatsache?
Ja.
Vor dem Grab?
Das ist so ein großer Bereich mit ein bisschen Wiese und einem kleinen Geländer drumherum, so 20 Zentimeter hoch. Mhm.
Aha.
Und da haben wir geguckt, dass keiner guckt.
Ja.
Und sind vorneweg in so einem in Londoner Baumarkt gewesen, also in so einem Hausmeisterbedarfladen und haben so eine Schaufel geholt.
Ja.
Ja, und das ist ja ein Friedhof, für den man auch Eintritt bezahlen muss. Also,
es gibt Friedhofe, für die man Eintritt bezahlen
ja,
muss?
Ja, Highgate Cemetery, wo Karl Marx beerdigt ist, da musst du irgendwie 10 Pfund hinlegen, dann darfst du da drauf. Da ist ein kleines Pförtnerhäuschen und dann darfst du den Friedhof
bezahlen. Da sitzt der CVD.
Ich weiß nicht, ja, wenn du Angehörige hast, die da liegen, hast du wahrscheinlich einen Schein.
Ja,
dass du,
eine Dauerkarte. Oder so eine Mautmarke.
Oder ermäßigt. Ja,
ja,
so.
Ja.
Und da sind wir da rein, haben bezahlt auch und so. Und dann haben wir Fotos geschossen, wir drei Autoren vor diesem Karl Marx, vor diesem Stein da, und da ist auch der Kopf von Karl Marx oben drauf.
So ein kleiner Nischel?
Klar, ein kleiner Nischel.
Richtig. Ja.
Der guckt da auch grimmig auch runter.
Von Lev Kerbel angeschnitzt?
Das weiß ich nicht, aber in Karl Marx Stadt war es ja der Lev Kerbel.
Ja.
Ja, aber er sieht auch aus wie Karl Marx. Und davor, so auf der linken Seite, 2 Meter davor in der Wiese, liegt nochmal in Tuch eingerollt. Nee, oder war das eine Plastiktüte sogar? Damit die in 100 Jahren noch was davon haben wir gedacht, haben wir das dort eingegraben. Ja.
Aus rituellen Gründen, damit das Glück bringt für das Stück? Oder warum habt ihr das gemacht?
Ja, wir wollten unsere Spur dort hinterlassen.
Ja.
Wahrscheinlich hat irgendein Friedhofsgärtner längst gedacht, die haben wohl eine Meise. Oder irgendeine Wildkamera, die dort hingehangen haben, hat das übertragen. Und dann haben die am nächsten Tag das vielleicht wieder ausgebuddelt.
Das wäre jetzt interessant, ob es noch da wäre.
Ja, da müsste man nochmal dahin und nochmal buddeln, ja.
Also wer von den Leuten, die diesen Podcast hören, gerade in London ist, wir bezahlen die 10 Pfund Eintritt und ihr guckt mal, ob das Skript da noch liegt. Steffen, du als Sachsen-Checker, darf ich dich was fragen?
Klar.
Kennst du dieses Spiel aus der Kindheit und Jugend, dass man andere kneift, wenn man einen grünen Trabi sieht und dann sagt, grüner Trabi?
Also bei uns ist das Smart-Klatschen. In unserer Familie ist es so, dass wir uns gegenseitig auf den Oberschenkel hauen bei der Fahrt, wenn jemand einen Smart sieht.
Ah ja.
Und weil das hier in Sachsen weniger Smarts gibt als zum Beispiel in Berlin, haben wir das erweitert auf gelbe Autos.
Aha.
Und bei gelben Autos darf man zweimal hauen. Und als uns das auch zu langweilig wurde, haben wir dann teilweise noch lila Autos, haben wir so Tagesaufgaben ausgegeben.
Ja.
Um das auch spannend zu halten.
Mhm.
Und das ist teilweise ein ganz großer Spaß. Um die Frage zu beantworten, das kenne ich.
Du kennst das, aber kennst du das mit dem grünen Trabi?
Nee, das kenne ich nicht.
Nee.
Aber der Mann meiner Mutter, der Rolf, den habe ich kennengelernt, da hatte der einen grünen Trabi-Kombi.
Da muss ja die Frau ständig blaue Flecken gehabt haben.
Meinst du, das ist so?
Also nee, ich weiß nicht, ob das für Insassen geht.
Ach so, das stimmt natürlich.
Aber ich immer sage, ich habe einen grünen Trabi.
Also habt ihr das so gemacht, wenn ihr irgendwo hingelaufen seid und dann kam ein grüner
Kinder
Trabi?
Oder auf der Autobahn oder so. Und ein paar Leute kennen das. Ich versuche das tatsächlich rauszubekommen, zu erforschen, wo das herkommt und in welchen Kreisen und ob das regional beschränkt ist oder so, wer das kennt. Und jetzt dachte ich, ich frage mal einen aus Chemnitz, ob er aus seiner Kindheit kennt oder aus Karl-Marx-Stadt, dass man sich kneift, wenn man den grünen Trabi erblickt.
Also muss ich dann sagen, nein, kenne ich nicht.
Mhm.
Aber sowas Ähnliches spielen wir.
Ja. Halt. Und dann frage ich noch was.
Mhm.
Weißt du, was ein Zeichen ist? So eine Raute
mit so ein
Strich
Renault
drin.
So ein,
aber so irgendwie an Zaun,
das weiß ich nicht,
mit Kreide so rangemacht. Da versuche ich nämlich auch rauszubekommen. Viele kennen das und manche nicht. Und wie ist das regional beschränkt? Und ich habe schon so eine Vermutung, dass das irgendein militärisches Symbol ist.
Mhm.
Im Erzgebirge kennen das viele, weil das da irgendwo im Wald auf so Schilder gemalt wurde, dass das wie so ein Panzerweg war oder sowas. Und dass dann irgendwer gesagt hat, sieht aus wie eine Und dann wurde das Zeichen, was auch Kinder oder Jugendliche in die Schulbank geritzt haben.
Mhm. Also bei uns hat man das sozusagen, so ein Viereck und dann
einen Strich rein.
Aha, ja,
kennst
klar.
du das?
Ja, ich kenne das, ja.
Aber nicht als Zeichen, oder?
Nein, aber wo du jetzt gerade gesagt hast, am Baum und so und in militärischen Sperrgebieten, da klingelt was bei mir. Also das ist also irgendwie, das habe ich schon mal gehört.
Ja.
Ja.
Dann machen wir es doch in einen Podcast rein.
Und nee,
wir
piepsen
das Wort.
Zeichen dürfen wir nicht sagen.
Man darf im Podcast vorzusagen. Ja. Mein Freund Max, der hat ja noch einen Podcast, der heißt Tod in Sachsen.
Mhm.
Das ist ein Kriminalpodcast.
Aha.
Und den macht er mit dem True Crime Autor Henner Kotte zusammen. Und der berichtete jüngst von einem Verbrechen, wo eine Militärmütze liegen gelassen wurde. Und das Verbrechen passierte im Sommer, aber dort lag eine Bärenfotze. Und da wurde erklärt in diesem Podcast, dass Bärenfotze teilweise im Militär sowohl, nee, eigentlich bei uns in der NVA, war das die offizielle Bezeichnung für die Wintermütze. Mhm. Kann man heute auch googeln, mhm, und steht dort, dass die Bärenfotze, stand bei uns sogar im Bekleidungs- und Ausrüstungskammerverzeichnis.
Ja.
Da stand nicht Wintermütze, sondern da stand Bärenfotze.
Ja.
Und in diesem Podcast wurde auch dieses Wort gesagt. Ich sag's nur.
In Bayern wird es ja auch noch recht häufig genutzt.
Ja, ist also, ja auch im Grunde genommen von der Herkunft irgendwie eine alte Tasche, oder?
Eine Ledertasche.
Ja, genau.
Und dann ist wahrscheinlich daraus diese unschöne Konnotation entstanden.
Im Bayerischen ist es ja eine...
Der Mund.
Der Mund, genau.
Die Fotze meinst du?
Die Fotze.
Ja. Echt, ja?
Afotzen. Oder eine Maulschelle.
Genau.
Sagen die dann heute Fotzen?
Ja.
Oder Wüsterfotzen.
Du bist ja in Sachsen zu Hause. Was ist dein Lieblingsort in Sachsen?
Gehört Senftenberg noch zu Sachsen? Ja, ne? Das wäre schön.
Wir hätten das gern, dass
das wäre schön. Aber das ist ja nicht weit weg von Sachsen.
Ja.
In Sachsen bin ich unheimlich gerne im Erzgebirge.
Also
ich bin gerne in Marienberg, in Schneeberg zum Beispiel bin ich sehr, sehr gerne. In Aue. Dort habe ich so, da war ich mit meiner Mutter auch in der Weihnachtszeit früher immer. Mhm. Wahrscheinlich liegt es daran.
Ja.
Also ins Erzgebirge zieht es mich schon. Bin aber auch gerne im Vogtland. Ich bin da, also das sind so ganz viele Ecken, die ich auch mit dem Plattenbauorchester oder mit der Opa-Unger-Show bereist habe. Wenn du mich fragen würdest, welches mein Lieblingsbundesland ist, dann könnte ich jetzt sagen Sachsen, aber so einen einzelnen Ort habe ich nicht.
Hast du einen Lieblingsort?
Ich habe meinen Lieblingsbaum in Sachsen.
Na, immerhin.
Also es gibt zwischen Riesa und Poppitz gibt es so einen Blick auf Brausitz. Und da ist so ein, mitten auf dem Feld ist so ein wahnsinnig großer, starker Baum. Mhm. Und dieser Blick, das ist immer so, wenn ich nach Hause von Dresden oder so zu meinen Eltern fahre.
Ist das dort unten beim Wertstoffhof?
Nu, da kommt der hessische Wertstoffhof. Ja. Aber dazwischen ist dieser Blick, da geht mir immer das Herz auf.
Mir geht das Herz auf, wenn ich die in der Lausitz reden höre. Weil das ist ja auch, die sind so lieb dort alle und dort finde ich es auch schön. Wie die sprechen, die sind so, das ist so unheimlich lieb, finde ich.
Du achtest eben vielleicht mehr auf die Sprache.
Ja.
Hast du ein Lieblingswort in Sachsen?
Der Karl-Marx-Städter ist schon ziemlich, also der ist schwierig für alle anderen, aber wir Karl-Marx-Städter und uns, wir lieben dieses Dreck'sche Sächsch. Also der Karl-Marx-Städter, der Chemnitzer, der spricht teilweise so Sächsch. Was für viele ein bisschen befremdlich klingen mag, aber die Karl-Marx-Städter unter sich, die finden das klasse.
Macht man münden.
Nur einfach laufen lassen. Vor allem so ein bisschen.
Also, dass man münden nicht weit aufmacht.
Brauchen Sie. Ja. Das ist einfach so. Verstehen Sie schon. Das geht ja
in Chemnitz schon fast Richtung Erzgebirge dann.
Aha.
So Kamz und so. Das ist ja so, das, so dieses Effiziente, was der Erzgebirger dann hat.
Aber mein Eindruck ist, dass sie dort eher ein bisschen so hochreden, weißt du? So ein bisschen, ein bisschen angehoben mit der Stimme.
Ja, das ist diese wahrscheinlich...
Weil du hast jetzt gerade so gemacht, weißt du? So, ja.
Aber ja, mein Eindruck ist, dass sie in Chemnitz eher so...
Ja, ja, wenn sie sich Mühe geben. Ja. Na, das ist wie das Gewandhaus Sächsisch von Leipzig.
Ja. Ja,
dass dieses, wo man sagt, wieso, ich rede doch Hochdeutsch. Ja. Und alle sagen, nee. Dass ich glaube, wenn der Chemnitzer sich ein bisschen Mühe gibt, dann fängt er an, so ein bisschen, dann wird er so ein bisschen zwergenhaft. Ja,
ja, und so freundlich auch.
Ja, ist das so nicht klar, nicht klar. Wir sind ja, das ist so, der Sachse ist grundsätzlich freundlich.
Da haben wir neulich drüber gesprochen, dass es eigentlich keine richtig derben und schlimmen, beleidigenden Schimpfwörter gibt in Sachsen. Das ist alles immer so ein bisschen... Also man kann das natürlich sehr abfällig machen hier, du Plinsen und sowas, aber es ist irgendwie immer was Nettes.
Mhm.
Oder? Kennst du ein richtig derbes, schlimmes?
Eine Arschgeige und so, das ist schon, das geht schon auf die 12.
Aber, und Grindnischel ist auch sowas, was keiner mehr sagt.
Grindnischel
haben wir mal gegoogelt, weil wir für die sächsischen Märchen
ja
wollten wir auch, dass die Figuren sich ordentlich belegen
das
und
ist,
haben gedacht...
Das ist einer, der Grind auf dem Kopf hat?
Weiß ich nicht, aber ja... Grindnischel, so, der hat wenige Haare und schon viele...
Und schorfige Schrunden.
Hautirritationen ja auf der Kopfhaut.
Du Grindnischel, das gefällt mir gut.
Grindnischel.
Habe ich noch nie gehört.
Grindnischel ist ein eingetragenes sächsisches Schimpfwort.
Hm? Grindnischel.
Du bist ja auch ein bisschen damit beschäftigt, die sächsische Sprache zu pflegen im Sender und so, oder?
Na, wir müssen bei den Märchen zum Beispiel gucken, dass das passt.
Ja, ja.
Ja, ja, dass wir da nicht... Das war nicht Stulle sagen.
Ne? Naja.
Aber es gibt von den, apropos Stulle, es gibt von den Märchen ja auch eine Berliner Version. Ich habe neulich irgendwo auf der Autobahn irgendeinen Radiosender aus der Region Brandenburg angemacht. Und da hieß, jetzt bald sinnlos Märchen. Da dachte ich, oh, da haben sie aber hier...
Naja, das liegt aber daran, dass ich die Pionen auch, wenn ich möchte, sehr, sehr gerne in dem anderen Dialekt vortrage.
Und da hast du das einfach nochmal aufgelegt.
Ja, haben wir das einfach nochmal... Der Erzähler ist ja, bin ich ja auch, das ist ja so der Märchenonkel.
Ja.
Und die handelnden Figuren und Gegenstände und Tiere, die spreche ich dann halt im Berliner Dialekt.
Ja. Aber das findet dann nicht zum Beispiel im Dresdner Fernsehturm statt, sondern dann wohnt Rapunzel im Berliner Fernsehturm.
Das ist angepasst, genau. Ja. Das ist also, ja, die Orte werden ausgetauscht und die Schimpfwörter sind teilweise andere.
Ja, und geht ihr da auch auf Tour? Spielt ihr das dann auch da in der, sag ich mal, Brandenburg-Berlin-Region?
Möglich, also das...
ist noch nicht?
Nee, okay. Das ist noch nicht, aber das könnte man, wenn das dort Erfolg hat, auch machen.
Ja, ja. Du bist so ein Dialektchamäleon, kann das sein?
Nee, eigentlich nicht. Also das sind nur diese, ich kann den einen Westdeutschen, wo ich auch nicht weiß, wo der verortet ist, ob das Rheinland ist oder was, weiß ich auch nicht. Das ist so ein Fantasie-Westdeutsch, was ich da spreche.
Ja.
Dann kann ich ein ziemlich geradeauses Hochdeutsch und Sächsisch und Berlinerisch. Aber schon bei Bayerisch, da hakt's schon da. Das würde ich mir nicht trauen, weil es ist auch immer gefährlich in so einem Gebiet. Wenn man das, wenn man so tut, als ob.
Ja.
Bloß bei Berlin ist es mir wurscht, weil ich sage einfach, Freund, ich bin aus Berlin, ich habe so sprechen gelernt, wird schon klappen, müsst ihr mir abkaufen.
Und wenn du da bist, dann Berlinerst du auch.
Mit meiner Mutter teilweise auch beim Telefonieren, weil die ja auch Berlinerin ist, da redet ganz schnell.
Und kannst du Tschechisch?
Nee.
Vom Opa?
Nee.
Nee.
Nee, kann ich nicht.
Bereust du das? Das ist ja nicht nur Geige, sondern auch nicht, also da, nee, wie frage ich das denn?
Tschechisch ist ganz schwer.
Ja, ne? Das ist also wie viele Fälle haben die? 10 Fälle oder sowas? Ahnung,
aber das ist schwer.
Ja.
Ja.
Ich würde gern Tschechisch können, aber ich fange auf meine alten Tage nicht mehr damit an. Ich kann zum Beispiel auf Tschechisch sagen, Naschledanu.
Ja, Naschledanu. Heißt, glaube ich, danke.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, ja, Wiedersehen.
Und dann kann ich noch sagen, Pozor Flak.
Wie hieß denn Bitte und Danke? Nicht mal Bitte und Danke kriege ich hin.
Das müsste aber sein.
Heißt du kannst nicht, das?
Heißt nee, nicht, nee, ich nicht.
Prosim, prosim, prosim.
Mhm.
Heißt das, weißt du, bitte.
Eins von beiden.
Ja, und Danke heißt das?
Andere.
Ja, auf Polnisch ist ja Dziękuję.
Dziękuję heißt aber auch in Tschechisch, glaube ich.
Ja?
Irgend so, was du jetzt gesagt hast. Ja. Da erinnere ich mich, dass meine Mutter mir das mal...
Es hilft dir oft, einfach das so ein bisschen zu vernuscheln.
Ja.
Und dann... geht es.
Bist du nicht so durch Schweden gekommen?
In Dänemark habe ich mal auf dem Flohmarkt was gekauft. Da habe ich einfach so ein Fantasie-Schwedisch, was ich auch nicht gut kann, so vernuschelt, dass es wie Dänisch klang. Und dann haben die mir die Wundertüte für den Jungen gegeben.
Schwedisch kann ich zwei Sätze.
Ah ja?
Der eine heißt, was heißt denn das auf Deutsch?
Ja.
Das heißt, vad heter det på tyska?
Aha.
Und was heißt denn das auf Schwedisch? Heißt, vad heter det på svenska?
Ja.
Ist aber alles, was ich weiß.
Aber wozu fragst du, was heißt denn das auf Schwedisch, wenn du gar kein Schwedisch sprichst?
Frag mich auch nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber das habe ich aufgeschnappt. Doch, im Pionierferienlager waren unsere Paten aus Schweden. Das waren die Pioniere, die aus Schweden kamen. Ja.
Du warst aber dann mit Schweden im Ferienlager.
Gab es Pioniere in Schweden?
Irgendeine Kinderorganisation, die
der kommunistischen Partei
den Pionieren ähnlich war, die trafen sich in Bad Saro in so einem Ferienlager, wo wir jeden Morgen mit dem Pionierlied Blaue Wimpel im Sommerwind geweckt wurden. Ja, und da waren das unsere, das war unsere Paten, nicht Patenbrigade, aber die Paten
Klasse.
Reisegruppe.
Ja,
die Patenpioniere.
Aber ihr durftet nicht nach Schweden, ne?
Wir durften nicht nach Schweden, aber wir durften uns austauschen mit denen. Wir hatten auch eine Gruppe, das waren irgendwelche Westkinder, also wirklich BRD, das waren die Exoten.
Westpioniere.
Ja. Haben ja so große Augen gehabt, was die immer erzählt haben, dass die Fächer abwählen durften in der Schule. Das haben die sofort immer rausgehauen. Wenn wir keine Lust haben auf Geografie, dann machen wir das nicht und so. Und wir haben gestaunt und haben gedacht, Mensch, der Westen, die können sich die Unterrichtsfächer selber raussuchen.
Mhm. Das ist die gute Welt.
Und da bin ich auf Schweden gestoßen.
Ja.
Und die haben Vad heter det på tyska und Vad heter det på svenska bei mir hinterlassen.
Das kann man ja gebrauchen, wenn man mal wissen will, wie was auf Schwedisch heißt. Und ab dann geht es aber auch nicht weiter.
Wenn du schon die Antwort verstehst, du ja nicht mehr.
Mhm. Steffen, weißt du, was ein Bo-Matcher ist?
Nein.
Nee, gut.
Ich weiß, was ein Matcher ist. Also ich hatte früher ganz viele Matcher.
Hast du auch welche gekaubelt?
Ja, klar.
Wo hast du Matcher hergehabt?
Also, ich habe Westverwandtschaft gehabt.
Wie viele Matcher hattest du?
Unzählige.
Ja?
Ja.
Ich hatte 64. Hattest du mehr?
Das weiß ich nicht, aber ich hatte viele. Ich war auch so ein Naseweißkind. Ich stand mal im Intershop mit meiner Westverwandtschaft und habe mich sehr darüber gewundert, dass wir dort drin nicht die Einzigen waren, weil ich dachte, Westgeld und Westverwandtschaft haben nur wir. Und da bin ich, ich weiß nicht, da war ich 8 oder so, und da bin ich naseweis die Reihen abgelaufen und habe gesagt, dass man hier nur mit Westgeld bezahlen kann.
Ja, zu den Leuten.
Weil ich dachte, die irren sich bestimmt, die sind bestimmt aus Versehen hier drin. Und nur wir haben Westgeld, ja, weil gerade mein Onkel aus dem Westen da ist. Dann habe ich die dort alle belehrt.
Du warst ein netter Kerl.
Oh, das ist so peinlich.
Nein, das war gut gemeint. Das war.
Ich dachte, die irren sich.
Ja.
Und dann an der Kasse ist das ja für die unangenehm.
Ja.
Wenn die dann mit ihrem, ja, ja. Mit ihrem 100-Mark-Schein mit dem Karl-Marx-Kopf drauf bezahlen wollen und die Kassiererin muss sagen, oh, das tut uns leid, hier nur Forum-Schecks oder die Währung der BRD. Ja.
In Riesa gab es einen Intershop. Und da hat meine Oma, die durfte ja in den Westen fahren und die ist dann manchmal, wenn wir die Tante Anni besucht haben in der Stadt, sind wir manchmal in den Intershop gegangen. Da durfte ich mir auch mal einen Matcher aussuchen. Dann hat meine Oma mit Westgeld bezahlt und als Wechselgeld gab es Nimm 2 zurück.
Aha.
Nimm 2 war 10 Pfennig wert und dann hat man, wenn man 20 Pfennig zurückkriegen sollte, hat man 2 Bonbons gekriegt. Das muss man sich mal heute vorstellen. Gehst in den Laden und kriegst Bonbons zurück. Oder so eine Milka, so eine einzelne. So eine
die kleinen Milka-Tafeln.
Ja. Oh. Intershop war klasse. Ich habe mal Robin Gibb Juliet eine LP gekauft. Im Intershop.
Kannst du das mal für uns singen?
Juliet, oh Juliet. Da, 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 da. Kennt ihr doch, oder?
Na, klar. Ja, klar. Robin Gibb von den Bee Gees.
Ja. Juliet. Müsste man noch ein bisschen.
Ja. Kannst du als Opa Unger mal Juliet singen für uns?
Juliet, oh Juliet, la 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 la.
So. Vielen Dank. Ich war mal bei einem Bekannten.
Und ich mach's auch noch.
Ja. Ich war mal bei einem Bekannten, der hat gesagt, ey, hast du gewusst, dass die Bee Gees auch eine ganz normale Platte gemacht haben? So eine, wo die ganz normal tief singen? Ich hab gesagt, das haben wir noch nie gehört. Und dann ist rausgekommen, dass die hatten so eine Platte, die auf 78 oder sowas läuft.
Oh Gott, ja.
Und ich habe gesagt, nee, du musst trotzdem musst die Geschwindigkeit. Ach so, jetzt klingt es wieder wie Bee Gees.
Ah, ja.
Das fand ich sehr gut.
Ja. Themenwechsel.
Was ist dein sächsisches Lieblingsgericht?
Ich bin schon, tote Oma bin ich schon zu haben dafür.
Wegen der Schulspeisung?
Nee, das war in der Familie jemand, der das gut kannte. In der Schulspeisung habe ich das nicht gerne gegessen.
Okay.
Aber dann irgendwann, ich weiß nicht, wer es bei uns in der Familie gemacht hat, aber tote Oma war, ist schon was Genaues. Das ist so mein sächsisches Highlight. Wenngleich ich nicht viel davon esse, auch nicht viel Fleisch esse, aber tote Oma muss schon mal sein.
Mhm. Mhm. Mit Sauerkraut schön.
Na klar.
Oh. Aber alles zusammenrühren.
Ja.
Na klar, richtig. Ja. Die Kartoffeln
zum Meiermampe.
Wie?
Meiermampe.
Sagt man in Chemnitz Meiermampe?
Weiß ich nicht, aber das ist mein Begriff für zusammenmatschen, wenn Rotkraut und Kartoffeln und ein Stück Fleisch noch zu einem Brei gemacht werden.
Die sogenannte Meiermampe.
Löffel nehmen könnte.
Ja.
Kommt auch, glaube ich, aus dem Sandkasten, der Bereich Meiermampe. Das ist einfach Sand, Wasser und so.
Ja. Päpsche.
Du
kennst du Päpsche?
Nee.
Päpschen?
So heißt das?
Bei uns in Riesa.
Päpsche? Wir sagen Päpsche.
Päpsche.
Das ist so Schlamm, aber etwas dickerer Schlamm ist Päpsche.
Das ist wäre Meiermampe.
Bei euch Meiermampe.
Ja, habe ich aufgeschnappt in Chemnitz.
Ah ja. Sagt man bei euch in Karl-Marx-Stadt, ich sag Karl-Marx-Stadt, ne, wegen früher, sagt man bei euch Erbern?
Abern.
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 Ja, das kommt ja auch dann, also Karl-Marx-Stadt, wirklich diese Nähe zum Erzgebirge.
Mhm.
Abern-Mauke wäre dann, Abern-Mauke ist Kartoffelbrei. Mhm.
Sagt ihr Mauke auch?
Abern-Mauke.
Mhm. Ja.
Also Mauke ist bei uns eher was so, was Stinkendes.
Ich kenne Mauke eher so wie Lust. Hast du Lust drauf?
Mhm.
So wie Muße.
Wir merken aber auch bei uns, wir haben ja so eine Rubrik, das Sexikon, wo wir sächsische Begriffe sammeln. Wir merken, dass das ganz vielschichtig ist. Also teilweise im Nachbarort nicht mehr weißt, worüber reden die da gerade. Mhm. Das ist also regional mehr als gefärbt.
Ja.
Es kommen auch immer wieder Einsendungen, die sagen, das ist nicht sächsisch. Und dann sagen die anderen, aber doch, bei uns ist das so. Also das kann man wirklich nicht. Und in einer eurer Folgen ist doch mal besprochen worden, dass man selbst in Leipzig in Schleußig schon einen anderen Dialekt gesprochen hat als im Stadtteil daneben, was jetzt langsam ausstirbt.
Mhm.
Aber so vielschichtig ist das auch in Sachsen. Also das ist hochinteressant eigentlich.
Mhm. Ne?
Und schade, dass das nicht mehr, dass die Alten alle weg sind und das nicht mehr gesprochen wird.
Dann ist das ja gut, dass ihr mit diesem Sächsikon das auch so ein bisschen noch konserviert, ne?
Ich
so die Schwarmintelligenz. Wir versuchen das ja auch, also da kommen auch Zuschriften und kennt ihr das Wort und so. Natürlich längst nicht in so einem Umfang wie bei euch, aber wir haben auch die Rubrik Dem Cordula seine Sprachecke, wo wir auch so Sachen, auf die wir stoßen, sammeln. Kennst du Fieder? Ein Fieder?
Nee.
Nee?
Oder ein Fiederchen?
Nee.
Nee. Wenn man in eine Bämme für ein Kind in so kleine Vierecke schneidet.
Aha, das sind Fieder.
Mundgerechte Stücke.
Okay.
Da sagt man bei uns in Riesa Fieder. Oder Fiederchen, sagst du in Röderau. Ja. Und neulich hat jemand gesagt, ja, bei uns ist das Fiedel. Mhm. Damit wären wir wieder bei dir, bei der Geige.
Fiedel. Mhm. Ich kenne nur einen Fidibus.
Ja.
Der Fidibus ist, glaube ich, irgendein Span, mit dem man früher was angezündet hat.
Ne? Ja.
Ja, da, ja. Und was ich noch sagen will, dass die Jugend, glaube ich, nicht interessiert ist dran an diesem Mund, an der Mundart.
Ja?
Ich habe den Eindruck, dass viele auch in unserer Heimat, also in meinem Fall in Leipzig, so 18-Jährige gar keinen Dialekt sprechen.
Hm.
Die haben durch Social Media und durch dieses, dass man eben nicht in seinem regionalen Bereich bleibt, sondern dass es eben durch Social Media vergrößert ist, sprechen die so ein amtliches Hochdeutsch.
Hm. So ein Insta-Sprech.
Die lassen sich nicht mehr so gehen.
Ja, ich finde gut, wenn man beides kann, wenn man so umschalten kann, wenn man unter seinesgleichen ist, mit Nines und mit dem Steffen, ist das so. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel mal vor Gericht ist oder so.
Ja, ne? Genau.
Das ist, glaube ich, in Bayern noch was anderes. Da wird es, glaube ich, noch mehr gepflegt. So, die Sprache wird mehr gepflegt. Und manchmal hier ist mein Eindruck auch, dass sich die Leute manchmal ein bisschen schämen dafür. So,
das hier in Sachsen?
Ja, ja.
Ja, das ist natürlich, wenn das da unbeliebteste Dialekt immer ist in diesen Rankings. Da verstehe ich das, dass die auch den sächsischen Dialekt so ein bisschen als dümmlich empfinden, weil vieles ist ja so vereinfacht, dass es für dümmlich gehalten werden könnte. Aber niemand, der so spricht, ist ja doof.
Ja,
Ist nur Effizienz und das Weglassen an der richtigen Stelle und sich trotzdem verstehen.
Ja, so funktioniert der Sprache. Ne? Wofür braucht man komparativ? Mhm. Als und wie zu unterscheiden, ist doch eigentlich Quatsch. In Sachsen sagt man eigentlich in der Urform immer wie, ne?
Ja.
Das ist besser wie gestern.
Besser wie damals.
Ja. Aber es klingt dümmlich.
Mhm.
Vor allem, wenn immer jemand sagt, es heißt aber als.
Ja, ich sitze auch vorm Fernseher immer und berichtige die, obwohl die mich gar nicht hören. Bin auch so einer.
Ja. Mhm.
Ja, furchtbar.
Wollen wir noch das Spiel spielen? Der schlechte Sachse?
Ich würde es nicht spielen, weil wir gegen Steffen Lukas keine Chance haben.
Da können wir ja mal probieren.
Wir werden da verlieren gegen den
Lukas. Glaube ich nicht. Ich bin wirklich nicht so. Wenn wir uns einen sächsischen Satz der Woche überlegen, was auch wöchentlich passiert, sitzen wir da und gucken Löcher in die Luft eine Viertelstunde lang, bis da mal was passiert. Also das ist
mach mal, was ist ein sächsischer Satz der Woche als Beispiel?
Da nehmen wir, da sagen wir das Hochdeutsch, sag mal, wie fährt denn der da vorne? Wo hat denn der seinen Führerschein gemacht?
Ja.
Und dann sagen wir, dass es in Sächsisch anders heißt, jetzt fahr zu, dort vorne die Blinze, hast du deine Fleppen an der Losbude geschossen.
Ja.
So, dass das einfach, dass Worte aus dem Sächsikon in,
dort reinkommen.
In Benutzung sind, in einem Satz.
Ja.
Das machen wir.
Ja.
Und wer ist jetzt der schlechte Sachse?
Der schlechte Sachse ist derjenige, der das sächsische Wort nicht nennen kann, was gefordert ist. Du merkst, ich erkläre rückwärts.
Erklärst vorwärts.
Erklärst vorwärts, oder? Wir würfeln und dann kommt ein Buchstabe raus, durch Zufall, durch den Würfel. Und dann muss man ein sächsisches Wort mit diesem Buchstaben beginnend nennen.
Okay.
Und derjenige, der kein Wort mehr weiß, was mit diesem Buchstaben beginnt, das ist der schlechte Sachse.
Gut.
Hast du es verstanden?
Ich hab's mir mit ausgedacht. Klar habe ich es verstanden.
Ich wollte nur noch mal fragen.
Gut. Muss ich Steffen fragen, ob er
es verstanden hat. Steffen, hast du es verstanden?
Ich habe es jetzt auch verstanden.
Bist du bereit?
Ja.
Gut. Du bist übrigens der Erste, der das Spiel mit uns spielen darf. Und wenn es nicht gut funktioniert, dann lassen wir es wieder sein.
Ja, klar.
Es ist ein Versuch wert. E.
Und ich fange mit dem an, was alle nutzen. Eiferbübsch.
Oh, nee.
Doch.
Niemand sagt Eiferbübsch.
Nee, das weiß ich. Aber eben gerade, weil...
Niemand sagt Eiferbübsch.
Nein, es geht auch ein bisschen darum, was die Leute erwarten. Deswegen habe ich jetzt mit Eiferbübsch angefangen.
Ach so.
Hast du das jemals gehört in deinem Leben?
Nee. Ich hab's gehört, aber nicht im Gebrauch. Ne?
Genau, genau.
Eibämme.
Eine Eibämme?
Ja.
Das ist gut. Ich nehme Eimer.
Oh, was wollte ich machen?
Na dann.
Ja, du hast aber schon... Oh. Ach, es geht weiter jetzt.
Ja, ja, wir müssen...
Bis eben nicht mehr einfällt.
Deswegen, wir sitzen
da bis passe morgen. Und dann, der ist dann der schlechte Sachse.
Eichal.
Wer sagt denn Eichal?
Mein Vater. Das ist mir der Eichal.
Sagt er das?
Nö.
Aha.
Und wenn nee, hätte ich jetzt wenigstens den Punkt...
Der Steffen ist dran.
Ich bin aber jetzt, ich bin wie leer.
Mit E? Oder man kann einfach reinreden, oder?
Ja.
Ich sage Eger.
Das ist aber schon ganz schön bei Eger. Das jetzt, also
ja, das ist die Frage. Es ist, du sagst ja egal, aber Eger, da kommt Eger zu spät.
Ja, das stimmt.
Das ist doch sowas wie immer. Das ist doch was anderes als das Eschal, was du sagst.
Ja, das stimmt.
Weil ich Eschal noch nie gehört habe. Aber kennst du das, Eger?
Mhm.
Eger.
Oh ja.
Aber man könnte auch sagen, ist mir da egal.
Oh ja, ist auch gut.
Oh ja, ist auch gut.
Das hätte von mir sein können.
Ja, aber ich war schneller.
Ja, würdest du das mit E schreiben, oh ja? Meinst du nicht, das kommt von oh ja, oh ja?
Nee,
oh ja?
E-U-J-A geschrieben.
Na gut.
Ja.
Oh ja.
Ganz klar.
Ja.
Phonetisch gehe ich mit. Soll ich neu würfeln, Steffen?
Ja, bitte. Mach mal was mit F, da habe ich eine Idee. F. Feature.
Eine Feature?
Ja. Ich kenne es allerdings auch nur in Verbindung mit Schwiegerfeature.
Was ist denn das?
Die Schwiegermutter.
Die Feature?
Die Feature, hm.
Und wäre dann aber die Mutter die Feature?
Das weiß ich nicht genau. Nee. Ich kenne es eigentlich auch nur bei Schwiegerfeature.
Ich kenne Feature, wenn was quietscht.
Ja.
Statt quietschen,
Feature. Okay, Feature.
Zum Beispiel du, als du mit der Geige angefangen hast.
Da hat es gefeatscht.
Das hat gefeatscht, ja.
Jetzt geht es mir wieder, ich bin leer.
Hm.
Ich habe noch Fatschen.
Fatschen?
Wenn was so, wie sagt man denn, peitscht.
Ja.
So ein peitschendes, oh, da hat es mir einen Zweig ins Gesicht gefatscht.
Ja. Der Fliegenklatsche fatscht auch.
Ja.
Ja.
So ein Geräusch macht
das. Und weißt du, wer die in der Hand hat? Der Fuchtelheini.
Was ist denn der Fuchtelheini?
Der mit der Fliegenklatsche.
Ja.
Der fuchtelt, da sitzt auf
dem Stora. Der Fuchtelheini ist der Dirigent.
Ja. Der Fuchtelheini ist der Dirigent. Ja.
Neun Buchstaben?
Deshalb fangen auch Dirigenten die meisten Fliegen. Weil die es können.
Ja, locker im Handgelenk.
Hast du noch einen Buchstaben?
Ich habe noch mehrere Würfel. P.
Gibt's gar nicht.
Sachsen gibt's kein P.
Nee. Ja. Müssen wir B nehmen.
Oh ja, ich weiß was mit P. Platsch.
Das hatte ich, aber unsere Gedanken haben eine Aura, hatte ich auch gerade gedacht.
Ja?
Hm.
Dann wäre noch Plinzen.
Platsch hatte ich auch auf der Pfanne. Guck an.
Aber es wäre naheliegender, in Plinzen auf der Pfanne zu haben.
Sagt mal eigentlich, du Blinze oder du Plinzen?
Gute Frage.
Ja.
Ich denke, regional hat das verschiedene Endungen.
Eine Plinze. Du bist eine Plinze. Also so kenne ich es.
Bei euch in Chemnitz?
Ja.
Eine Plinze. Bei uns
eine
sagt
Blinze.
Man, du Plinzen. Das ist schon Plinzen.
Ja.
Und Richtung Lausitz sagt man Plinz.
Aha.
Der Plinz.
Mhm.
Aber mehr zu dem Gericht.
Bullerpuppe. Ich hatte mal eine Bullerpuppe, die hieß René. Was gibt's noch zu lachen?
Hatte die einen Bullermann?
Na klar. Das war eine männliche Bullerpuppe, da war ich Kind.
Ja.
Und die hat auch, das hat, kam nach einer Zeit irgendwie unten wieder raus.
Mhm.
Die habe ich René genannt.
Das ist ein guter Name.
Bietet sich an, finde ich. Ich habe noch ein Wort. Plumpe.
Plumpe?
Die Plumpe.
Ja. Das ist eigentlich die Pumpe.
Ja, aber also bei uns im Hof, also in meiner Gegend, bei dir dann wahrscheinlich nie in Chemnitz, aber im Hof steht eine Plumpe.
Dann ist es das auch in England deswegen der Plumper.
Das könnte Klempner. Sogar sein.
Natürlich, angelsächsisch.
Ja.
Heißt der Klempner nicht irgendwie was mit Plump, Plump, Plumper?
Plammer, ja.
Ja, Plammer.
Christopher Plammer, der berühmte Plumpe. Klempner. Die Plumpe. Und ich könnte mir vorstellen, ist nur Vermutung, dass es so ein sorbischer Einfluss ist, denn schwarze Pumpe, wenn es auf Sorbisch steht, da ist das mit so einem PL, mit so einem Strich durchgeschrieben. Plumpa geschrieben. Aber gesprochen wahrscheinlich. Pumpa.
Und weil du gerade das sagst mit den Sorben, deshalb verklemme ich mir in Zukunft, deshalb habe ich es vorhin noch nicht gesagt, das Schimpfwort Eiermaler.
Ist das ein Schimpfwort
für Weil Sorben? Ich die nicht, also ich fühle die Verunglimpfung, deshalb lasse ich es bleiben.
Verstehe.
Ich möchte die nicht.
Früher, wir haben früher mal gesagt, Eiermaler Khomeini.
Okay.
Haben wir nie gesagt.
Nee?
Nee.
Da ist es schon unter 4a anders gewesen als unter 4b.
Ja. Das sind zwei Schuljahre dazwischen. Das war
Kennst du nie Eiermaler Khomeini?
Nee.
Und auch die Eierpfeile ist ja eigentlich im Moped.
Eierpfeile? Hast du, also habt ihr Eierpfeile gesagt
zum Moped? Moped?
Ich kenne Zwiebacksäge.
Ich auch.
Eierpfeile?
Bei uns? Ich habe meine Eierpfeile immer auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Hatte ein paar Schrauben übrig, aber sie fuhr trotzdem. Ist wirklich wahr.
Ja.
S-E-N-50 mit Bananentank. Habe ich in der Garage stehen, habe ich mir wieder gekauft, als sie noch bezahlbar waren.
Ja.
Das ist eine rote, wie ich sie auch früher immer haben wollte. Und jetzt habe ich eine.
Hat denn die eine 125er MZ in Bananentank?
Die hatte auch so eine eigenartige Form. Aber Bananentank heißt es eigentlich, als der neue SE-50-Tank rauskam.
Ja, der sieht doch mehr aus wie so ein Schlüpper, wie eine Badehose. Der Tank, so ein bisschen so und ein Dreieck.
Ja, das Dreieck, da ist die Batterie drinne. Und der Tank ist das, was aussieht wie eine Banane, die auf dem Bauch, auf dem Rücken liegt, sagen wir mal so.
Aber bei der SE-50 ist er doch oben.
Das ist die S-50, das ist der Ballontank. Wo so,
wie
so
oben Bergel, gerade.
So ein Bergel oben drauf ist.
Aber bei der SE-50 ist der Tank oben gerade?
Nee, der ist ein bisschen nach unten geschwungen.
Und bei der 125er Etze, da ist doch der Tank so ein bisschen gebogen.
Verwechsel ich das?
Ich weiß es ja nicht, was du in der Garage hast.
Na, eine mit so, wo der nach unten geschwungen ist.
Und oben nicht gerade ist?
Der ist oben nicht gerade. Der ist, ach doch, ist ein bisschen gerade. Du hast
der
recht.
Ist komplett gerade eigentlich.
Oben ist oder gerade. Bei euch unten hat er den Schwung.
Nur? Ja. Unten Banane, oben gerade.
Und warum heißt es Bananentank? Weil der S50-Tank so ein bisschen aufgebläht war und oben rund war?
Der 125er-Tank war oben ein bisschen rund.
Nee, von der S50.
Es gab keine 125er.
150er
gab es immer.
125er gab es.
Eine ETZ oder was? War das
nur 150er? Nee, eine 150er waren das. Wir waren bei P, war? Wo waren wir denn? Bei welchem Buchstaben?
Wir waren bei, ich weiß noch ein Wort mit P.
Ja?
Plempe.
Eine Plempe.
Eine Plurre.
Plurre.
Aber Plurre ist, würde ich sagen, ein Wort, was später gekommen ist.
Mhm, okay.
Oder? Hast du früher Plurre gesagt?
Das weiß ich nicht, aber Plempe, es kommt rausgeplempert.
Mhm.
No?
Oder Lorke. Kennst du Lorke?
Nee.
Auch so eine schlimme Flüssigkeit. Ein schlechtes Bier ist eine Lorke.
Ja. Mhm.
Niemand ist der schlechte Sachse in der Runde.
Nee.
P ist ein richtig guter Buchstabe. Letzte Runde?
Ja.
G.
Naja, Grindnischel.
Ja. Also es wird mit G geschrieben, aber mit D gesprochen. Knerzel.
Knerzel?
Hm? Ja, die Knochen.
Die Knochen sind die Knerzel.
Na, so kleine Knochen sind die Knerzeln.
Okay.
Bei euch nie? Das ist echt spannend, wa? Was schon zwischen Riesa und Karl-Marx-Stadt für Diskrepanzen sich auftun.
Und ich weiß nicht, ob es ein rein sächsischer Begriff ist. Gummifufscher.
Ein weil Ostbegriff, würde ich sagen, oder?
Aber ja, ich weiß nicht, ob
der Steffen wird es mal erklären.
Mhm.
Der Gummifufscher.
Der Gummifufscher war am Automaten zu haben für 50 Pfennige und ist ein paar Rieser, oder?
Mhm. Aber es hieß früher ein Mondo.
Ja, Mondo. Und ich hatte meine Quarzuhr bekommen vom Onkel aus dem Westen. Ja. Die war von der Firma Mondo. Und da habe ich mich total geschämt, weil damals, die hieß Mondo Kron. Da dachte ich, ja, scheiße, jetzt hast du eine Quarzuhr und kannst du nicht zeigen, weil alle lachen.
Aha. Das ist das Schlimmste eigentlich, oder?
Wenn man ja, danke für nichts. Ja.
Ich hatte eine Quarzuhr, die war aber kaputt. Da war kein Innenleben drin. Es war nur die Hülle. Ich habe die aber trotzdem umgemacht. Mhm. Weil es eine Quarzuhr aus dem Westen war und alle sehen sollten, der hat eine Quarzuhr aus dem Westen.
Ja.
Und die hatte ich sogar mal im Kino mit und da saßen neben mir welche und
die haben mich
dann gefragt,
wie
spät es ist. Und da habe ich gesagt, es ist Licht, das Licht ist kaputt. Ich kann es leider nicht erkennen.
Ja.
Ich hatte eine leere Quarzuhr.
Du bist ein Schwindler und ein
ich wollte ein Westkind sein.
Ja.
Jetzt will ich das nicht mehr sein, aber früher, das hat mir imponiert. Ich wollte gerne ein Westkind sein.
Wir waren auch Angeber, ne?
Ja, klar. Wir haben ja auch alte, leere Shampoo-Flaschen im Bad hingestellt, damit die Gäste, die kommen, denken, die haben West-Shampoo.
Ja.
Meine Oma hatte eine Flasche Irish Moos oder sowas. Und die durfte man aber nicht nehmen. Die stand voll da. Die war irgendwie schon 30 Jahre alt oder sowas. Und
man hat höchstens mal dran gerochen, ne, wenn man mal so ein bisschen im Westen riechen wollte.
Hm. Ich habe noch was. Gelümbe.
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 Hau ab mit deinem Gelümbe.
Oder im Erzgebirge, Geadel. Kennst du das in Chemnitz? Geadel? Nee. Auch nicht.
Ich kenne Gesocksch.
Was ist das?
Gesocksch.
Hm?
Ist Gesindel, glaube ich.
So wie Gesochse.
Hm?
Gesochse.
Gesocksch.
Ja. Mhm.
Ich habe noch ein Wort mit G.
Bitte?
Glübschaugen.
Mhm.
Aha.
Also G, da bin ich jetzt schon Führer.
Du bist in doch, G, mit doch. G bist du richtig gut.
Mhm. Ja.
Ich weiß nichts mehr. Ich muss passen. In der Runde bin ich der schlechte Sachse.
Wir lassen es jetzt so, weil es jetzt ausgeglichen ist.
Noch ein.
Ja, ein noch.
Ich würfel einfach ein bisschen länger.
Ja.
Welchen Buchstaben wünscht ihr euch? Wir nehmen es, wie es kommt, hä? Das ist eine sächsische Eigenschaft übrigens. Man nimmt es, wie es kommt. Ein R. Rungsen.
Ja, Rungsen gibt es auch zwei Bedeutungen. Ne?
Mhm.
Das eine ist das das Ränftel, also am Ende vom Brot, Runxen.
Ja.
Schreibt man es, glaube ich, mit K, Runxen.
Gut, das ist bei uns was anderes.
Und Runxen ist Schulhof. Rempeln.
Ja.
Runxen.
Ah, als Verb.
Hm?
Ja. Jemanden anrunxen.
Ja. Ne?
Da gibt es bei uns aber auch Gungsen mit dem Kopf, wenn man, wenn zwei mit dem Kopf zusammengungsen. Und Runxen kann aber auch das Verb sein für einen Runxen abrunxen. Der hat sich einen richtigen Runxen oder hat sich eine richtige Bämme abgerunxt.
Ja.
Aber eigentlich ist auch eine dicke Bämme, hatten wir, das ist auch ein Runxen.
Ja.
Rische, dann, das ist ein richtiger Runxen.
Und dann sogar mit K, Runxen.
Mhm. Runxen.
Also ich weiß es aber nicht genau.
Da würde ich es gleich mit X machen. Runxen.
Ja, oder?
Weiß ich nie. Ja. Und bei euch ist aber ein Runxen das Rämftel?
Nicht bei uns, aber ich habe das im Sexikon mal aufgeschnappt, dass viele am Schluss, wo es dann keine Bämme mehr ergibt, wo es dann rund wird am Ende des Brotes, dass das der Runxen ist.
Aha. Mhm. Und auch in so ein, sage ich mal, etwas groberer Junge kann auch ein Runxen sein. Mhm. Das hat meine Oma immer gesagt. Das ist ein richtiger Runxen.
Ja.
Du Runxen. Oder du Runx. Was ist ein Rammdösch?
Rammeldösch ist man, wenn man, glaube ich, durcheinander ist. Wenn man ein bisschen verpeilt ist, dann ist man Rammeldösch.
Ja. Kennst du das auch?
Ein bisschen durch den Wind.
Mhm. Sagst du Rammeldösch? Weil ich meine, ich kenne Rammdösch. Aber Rammeldösch und Rammdösch,
ja,
das sind kleine regionale
Das kann man Geld machen. Mir fällt mit R nicht ein.
Wäre es eigentlich jetzt das schlechte Sachse?
Mir ist nicht eingefallen mit R. Ich nehme den Titel gerne mit.
Nee, ich würde den auch mitnehmen, weil mir auch nicht zwischendurch immer nicht eingefallen ist.
Ich hatte auch wirklich schwarze Löcher in meinem Gehirn. Wir sind alles schlechte Sachsen.
Mhm. Ja, gut.
So. Aber auch dadurch sind wir wieder gleich und wieder gut.
Das ist gut.
Gleichstand.
Wir sind
gute Sachsen. Der Steffen ist unser Anführer, aber auch.
Ja, weil der am erfahrensten ist.
Ja, am ältesten.
Naja.
Ja. Der Steffen ist ja schon alt.
Ja, sag mal,
ich weiß gar nicht, ob sich das noch lohnt, den überhaupt zu fragen, ob der in unserer Band mitmachen will. Weißt du, man will ja, sagen wir, auch ein bisschen Perspektive haben. Und ich weiß.
Ich habe einen Hänger.
Ja. Der hat einen Hänger.
Stimmt. Und der Hänger macht gesund.
Ja, genau.
Gesundheitshänger. Ja, machst du mit, Steffen?
Klar. G-D-A-E ist die Geige gestimmt. Das kriege ich hin.
Das machen wir.
Das machen wir.
Juchai. Da hätten wir's.
Fertsch.
Hat sich gelohnt.
Also wirklich.
Dankeschön.
Schön. Wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch gerne. Also das war doch schön bei euch.
Ja. Wir bringen dich dann noch hoch zum Burgtor.
Ja.
Mhm. Und da haben wir einen Bassisten.
Ja.
Und keinen schlechten wahrscheinlich.
Ich denke, da haben wir eine gute Wahl getroffen.
Ich habe aber Anfang November habe ich keine Zeit. Da bin ich in Weinböhla und mit dem Sinnlosen Märchen, da kann ich nicht. Wollte ich euch nur mal sagen.
Ja. Ja.
Zentralgasthof, da ist schön.
Wisst ihr, wie wir in Weinböhla zum Zentralgasthof sagen?
Nee.
Der Zenti.
Der Zenti? Gut, dass du mir das sagst, da werde ich das mal gucken lassen dort. Und die Zenti war in Karl-Marx-Stadt die Zentralhaltestelle.
Ah ja.
An der Zenti.
Mhm. Ich dachte, die Zenti war deine Freundin.
Das war die Zenzi.
Oder die Zindi.
Die Zindi.
Die Zindi.
Nee, mit Ü. Zindi.
Die Zindi. Die Zindi aus dem Heckert.
Ja, genau.
So, die grüßen wir noch.
Ja.
Die Zindi aus dem Heckert. Und dann verabschieden wir uns von den Leuten. Danke fürs Zuhören. Danke, Steffen, dass du hier warst im Keller. Und wie meine Oma sagen würde, Hetmosch.
Hetmosch.
Das war sehr zärtlich.
Danke.
Danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Zärtlichkeiten im Ohr.